Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Kepler-Salonabend am 12. Oktober 2015. Ein sehr besonderer Abend, wie ich meine, und das zeigt auch die hohe Anzahl der Besucherinnen und Besucher. Im Zentrum des heutigen Abends stehen Berichte meines Gastes, Magistra Petra Ramsauer. Ich werde natürlich Frau Magistra Ramsauer noch genauer vorstellen, aber es war mir wichtig, das gleich zu sagen. Und im Zentrum auch die Präsentation dieses Buches. Wir freuen uns sehr, dass dies die erste Präsentation dieses Buches ist und wir freuen uns sehr, dass das in Linz stattfinden wird.
Danke.
Bevor ich jetzt noch dezidiert mich an Sie wende, die allgemeinen Aussagen immer zu Beginn des Kepler-Salons. Der Kepler-Salon kann nicht existieren in der Form, wie er ist, ohne Subventionsgebung von Stadt und Land. Dafür bedanken wir uns sehr. Wir bedanken uns bei den Sponsoren. Und wir bedanken uns beim Verein der Freunde des Kepler-Salons. Und wir freuen uns über Leute, die diesem Verein beitreten. Diverse Formulare finden Sie in jedem Quartalsprogramm am Ende. Wir sind auch immer sehr dankbar für die Bewirtung der kleinen Bar am anderen Ende dieses Saales. Die Bewirtung wird vom Wirt am Graben übernommen. Und ich bitte Sie, nachdem diese Veranstaltung auch aufgezeichnet wird, sowohl über Kameras als auch der Ton alleine, weil das wird in unserem Archiv zur Verfügung stehen, dass wann immer Wortmeldungen sind, dass Sie das Mikrofon benutzen, damit keine wertvolle Wortmeldung verloren geht. Mein Name ist Karin Wagner und jetzt darf ich endlich meinen und unseren Gast vorstellen, Petra Ramsauer. Sie ist 1969 geboren, studierte Politikwissenschaft an der Universität Wien und berichtet für führende deutschsprachige Medien aus dem Nahen Osten. Der Grund ihres Kommens ist natürlich ein hochbrisanter und hängt mit den traurigen, sehr komplizierten, komplexen Dinge der letzten Jahre zusammen. Sie berichtete darüber in News, in Zeit Online, in der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag, in der Welt am Sonntag und in der Wiener Zeitung. Sie erhielt 2013 den Concordia-Preis für Menschenrechte für ihre Arbeit. Und das zuletzt erschienene Buch Muslimbrüder, ihre geheime Strategie, ihr globales Netzwerk erschien im Molden Verlag. Jetzt das neue Buch Die Dschihad-Generation, wie der apokalyptische Kult des Islamischen Staates Europa bedroht, erschien im Styria Premium Verlag Brand New. Ich muss sagen, die Lektüre dieses Buches hat für mich tiefsten Respekt für Ihre Arbeit spüren lassen, tiefsten Respekt für die Autorin und Journalistin Petra Ramsauer und ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen noch einmal und gleich Ihnen das Wort zu übergeben. Herzlich willkommen.
Danke sehr. Danke Ihnen fürs Kommen. Ist ja keine leichte Kost am Abend, sich das auch noch zu gönnen. Ungern, aber doch möchte ich Sie korrigieren. Ich habe wohl sehr lange für News gearbeitet, aber gerade weil es so wichtig war für meine Reisen, ich schreibe seit 4 Jahren fürs Profil hauptsächlich, nicht mehr fürs News und die Kollegen vom Profil sind dermaßen unterstützend und großzügig bei meinen Reisen, die ohne dieses Magazin nicht möglich wären drum. Sonst ungern, aber diesen kleinen Punkt möchte ich korrigieren. Der Islamische Staat. Ich habe heute am Nachmittag einige Vorträge an der BEDAG gehalten über die Lage in Syrien und habe den Eindruck, dass viele Menschen gerade jetzt sehr, sehr interessiert sind an der Lage in Syrien. Und wann immer ich über den Islamischen Staat zu sprechen beginne, jetzt als Randthema, fällt mir eigentlich erst auf, was für ein komplexes Phänomen das ist. Und egal von welchem Winkel man den Islamischen Staat betrachtet, desto unterschiedlicher ist er. Es kann alles sein. Ein Staat, 8 Millionen Menschen leben derzeit im islamischen Staat, der erstreckt sich über weite Teile Syriens und dem Irak. Ist ungefähr so groß wie Großbritannien. Für manche ist er eine Art paradiesische Wunschvorstellung. Für andere ist er nichts anderes als eine Terrorhochburg unter vielen. Für viele Tschetschenen, die dorthin gereist sind, ist es eine endgültige Chance, mit Putin eine Rechnung, eine uralte Rechnung aus Tschetschenien auszumachen. Also genauso wenig, wie es in Wahrheit den islamischen Staat gibt, gibt es eigentlich auch den Dschihadisten oder die Dschihadisten, über die ich schreibe. Und ich habe manchmal den Eindruck gehabt, es sind 7000 Menschen ungefähr, die aus Europa jetzt in den islamischen Staat gezogen sind, um dort den Gotteskrieg zu führen, um dort ein idyllisches Leben zu führen, nach den Regeln des angeblich wahren Islams. Ja, genauso viele Gründe, 7000 gibt es wahrscheinlich, warum die das getan haben. Hier ganz am Anfang sehen Sie drei Fotos. Die oberste Reihe würde ich Ihnen gerne nahelegen. Wir haben ja lange herumgetan, ob wir jetzt eine Bauarbeit machen oder nicht. Darum waren wir jetzt ein bisschen hektisch und haben uns dann doch entschieden dafür. Obwohl ich ja jetzt nur einen kurzen Input gebe und Ihnen dann viel mehr Zeit geben möchte für die Fragen, haben wir doch ein paar Fotos, vor allem auf Anraten der Frau Wagner, dann ausgewählt, weil sie meinte, das sei doch wichtig, das zu sehen. Wer sind die Menschen in der ersten Reihe? Sie sehen hier links oben ein Zwillingspärchen, na, es ist kein Pärchen, sondern es sind zwei Männer, darum kann es kein Pärchen sein, wie auch immer, zwei junge Männer, die sind Zwillinge, Brüder aus Deutschland. Und rechter Hand einen jungen Mann, der in Freiburg in Deutschland gelebt hat. Der heißt Yannick. Bei den beiden fällt mir jetzt gerade spontan der Name nicht mehr ein, weil ich war immer auf die PowerPoint vorbereitet. Yannick erinnere ich mich. Das ist ein Pole. Der war obdachlos. Der hat gelebt in Freiburg in Deutschland, irgendwo in Fußgängerzonen. Unten sehen Sie einen jungen Briten. Das wird eine andere Geschichte. Das sind die ersten drei oben gemein. Sind also alle vier haben gemeint, sie sind mittlerweile tot. Es sind alle vier Selbstmordattentäter im Namen des IS gewesen. Das, was Sie hier sehen, ist ihr Testament. Das sind die Fotos, die sie für die Nachwelt hinterlassen haben nach ihrem Tod. Alle drei haben sich im Irak beim Kampf um eine wichtige Raffinerie, bis dato nicht entschieden, in die Luft gesprengt. Und die oberen drei sind Konvertiten. Sie sind nur wenige Monate, Wochen, bevor sie überhaupt in den islamischen Staat als Terroristen gezogen sind, zum Islam übergetreten. Eigentlich schon mit dem Ziel, später Dschihadist im Namen des IS zu werden. Da gab es kaum eine Zwischenphase. Und an den beiden jungen Männern ist so interessant, sie waren für die deutsche Bundeswehr, sie sind beide promovierte Flugzeugtechniker, hochintelligente junge Männer. Sie haben für die deutsche Armee in Afghanistan gekämpft, gegen die Taliban in der NATO-Stabilisierungsforce und sind dann angeworben worden für den islamischen Staat. Da sehen wir jetzt irgendwie die deutsche Gesellschaft, das könnte auch eine österreichische Geschichte sein, nur gibt's dazu, haben Österreicher sich nicht in die Luft gesprengt. Gott sei Dank, darum haben wir nicht solche Fotos. Ist aber gar nicht so ein großer Unterschied. Die finden wir beiden Enden der Spektren der Gesellschaft. Hier zwei promovierte Flugfahrttechniker heißt es ganz korrekt, hochdekorierte Soldaten, Söhne aus, wie man so schön sagt, bestem Hause mit allen Möglichkeiten, sehr gut aussehende junge Männer, wie Sie sehen. Und der rechter Hand einen obdachlosen Mann, der aus seiner Heimat Polen geflüchtet ist, einmal nach Deutschland, um sich irgendwie durchzuschlagen, hat auch gravierende psychische Probleme gehabt und wurde auch genauso für den IS rekrutiert wie der Mann da unten. Das ist ein Brite, Rami heißt er, auch er hat sich in Bajic, in dieser Raffinerie in die Luft gesprengt. So ein Mann, dessen Eltern aus Pakistan in Großbritannien eingewandert sind, nach Großbritannien eingewandert sind, eigentlich säkulär aufgewachsen. Die Eltern hatten mit der Religion nicht wahnsinnig viel am Hut, aber doch eine sehr konservative Familie. Und auch er ging in den IS. Also wenn wir von dem Terrorherr des islamischen Staates sprechen und hier nur verirrte junge Männer sehen, die einmal, deren Eltern vielleicht Muslime sind, deren Großeltern Muslime waren, dann irren wir uns. Wenn wir den Islamischen Staat als Terrorproblem, als reines Migrantenproblem sehen, irren wir uns. Aus Frankreich, ein Land, wo sehr viele ausgewandert sind, ist jeder Vierte ein Konvertit, jede Vierte ein Konvertit. Von den 7000 Europäern sind es überhaupt, ist jeder Sechste. Ganz besonders hoch ist die Zahl der Konvertiten unter Mädchen. Die sind auch sehr jung. Und gerade in letzter Zeit gibt es einen sehr starken Zustrom von Mädchen in den IS. Das heißt, wir stehen eigentlich vor einem ganz, ganz großen Rätsel. Und ich bin vor einem großen Rätsel gestanden, als ich begonnen habe, das Buch zu schreiben. Auch weil ich gewohnt bin, eher in Syrien, Libyen oder sonst wo zu recherchieren und nicht in Österreich. Es war für mich eine große Umstellung. Hier sehen Sie die Zahlen, 7000 habe ich schon erwähnt, 246 sind aus Österreich. Wenn Sie das jetzt einmal vergleichen mit den Zahlen aus Deutschland, ich glaube, das sind jetzt Österreich-Zahlen, sind ganz aktuell von voriger Woche. Deutsche sind jetzt eine Schätzung. Ich könnte ein bisschen mehr sein. Wenn Sie bedenken, dass Deutschland 10-mal so groß wie Österreich ist von der Bevölkerung her, müssten es eigentlich dann in Deutschland 2400 sein. Das heißt, wir haben überproportional viele. Sind zwar nicht viele in der Zahl, wenn Sie sich 246 Menschen vorstellen, aber für Österreich ist es ein ganz großes Problem. Die Konvertierten, ein Zehntel sind Frauen, vor allem sehr jung. Und der überwiegende Teil ist jünger als 20. Dann macht es einen Sprung. Und dann gibt es wieder einen, also die 14- bis 18-Jährigen, das ist ein Median, ein Höhepunkt, dann macht es einmal einen Sprung ab 22, dann gibt es wieder relativ viele im Alter zwischen 28 und 35, ungefähr 20%, die haben mich nicht so interessiert, weil es mir ja um das Jugendphänomen gegangen ist. Ja, was Sie hier sehen, ist ein kleines Potpourri von mir, weil genauso viele Gründe für den IS-Beitritt gibt es auch Wege in den IS, Gründe, wie man rekrutiert wird. Ich überspringe jetzt einmal auch aus Zeitgründen, weil wir uns hier nicht ewig aufhalten wollen mit meinem langweiligen Vortrag, aber die Geschichte. Es gab eine Phase, ich verkürze das, 2012 hat es begonnen, dass Jugendliche aus Europa in den IS gezogen sind. Bis 2013 circa, ich nenne das die erste Welle, das wird später wahrscheinlich, gehe ich davon aus, auch in der Geschichtswissenschaft in zwei Wellen eingeteilt werden. Die erste Auswanderungswelle waren aus meiner Sicht klassische Islamisten, klassische Terroristen. Der IS ist ja was völlig Neues und die klassischen Terroristen wurden auch angeworben in einschlägigen Moscheen von, wie wir es nennen, Hasspredigern. Die sind auch sehr häufig als, politisiert worden im Umfeld von Hilfsorganisationen islamischen. Der ersten Einwanderungswelle ging es ganz stark um das Ziel, den Syrern zu helfen, denen niemand hilft. Den Muslimen in Syrien, den sunnitischen Muslimen, die keine, Sie erinnern sich vielleicht dran, es gab eine heftige Debatte, der sogenannte Westen unterstützte syrischen Rebellen nicht. Das hat ihn nicht nur in radikalen, sondern in sehr, ich sage mal, in sehr bewussten muslimischen Kreisen ein Déjà-vu erzeugt. Das ist das Gefühl, Muslime können sterben, es kümmert die Welt nicht. Wir müssen zusammenhalten, wir müssen uns verbünden. Das sehen nicht alle Experten so wie ich. Ich glaube aber nach vielen Gesprächen es doch behaupten zu können, der Gaza-Krieg hat eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Also der letzte Gaza-Krieg. Ich war da auch in Gaza im Sommer 2014, das war der vorige Jahr. Und habe auch in Gaza gespürt, wie stark dieser Krieg die Menschen jetzt wieder politisiert und auch hin zu islamistischen Gruppen treibt. Mich wundert es nicht, dass derzeit, habe ich leider keinen Platz mehr im Buch dafür gehabt, für diese Recherche, die Hamas, die wir ja als radikal-islamistische Gruppe verstehen, momentan bedroht ist von einer erstarkten IS-Gruppe im Gazastreifen. Also die Vorläufer des IS, denen ist es gelungen, dieses latente, manifeste Gefühl der Muslime, wir werden in Stich gelassen, für sich einzuvernehmen und hier zu rekrutieren. Die erste Einwanderungswelle, da gab es viele Jugendliche, die gar nicht einmal so genau gewusst haben, wohin sie gehen. Sie sind einmal ins türkisch-syrische Grenzgebiet, haben bei humanitären Organisationen im islamistischen Umfeld mitgearbeitet, haben Kämpfer kennengelernt, vielleicht in Lazaretten in der Türkei. und haben sich dann plötzlich entschlossen, auch mitzukämpfen. Das war keine so gerade Linie. Aber ab 2013 gab es innerhalb der radikalen Islamisten in Syrien ein sich anbahnendes Schisma, das sich dann, man möge mir verzeihen, alle gläubigen Christen erinnern, dass ich mir das Wort ausgeliehen habe. Das ist eigentlich gar nicht zulässig, das sagt auch niemand. Es war aber aus meiner Sicht eines. Es hat sich die Al-Qaida-Gruppe in Syrien, die radikalsten Islamisten, hat sich aufgespalten in die sogenannte Jabhat al-Nusra-Front, also die Front für die Verteidigung des syrischen Volkes, sehr vereinfacht übersetzt, und den Islamischen Staat. Manche der Jugendlichen sind dann, die schon unten waren, von der al-Nusra-Front zum Islamischen Staat gewechselt. Das waren gar nicht so wenige. Aber in dem Zeitpunkt hat eine zweite Einwanderungswelle stattgefunden. Die hatte nur mehr sehr wenig mit den Moscheen, mit den einschlägigen Moscheen zu tun. Weder in Österreich, noch in Deutschland, noch in Belgien, auch ein Land, wo sehr viele her sind. Sondern, warum nicht? Einmal aus einem ganz einfachen Grund, zu dem Zeitpunkt waren schon alle eingesperrt und alle Moscheen geschlossen. Also alle, die in irgendeiner Form in Verdacht gestanden sind, in Europa beteiligt zu sein an der Ausreise an jungen Menschen, sei es jetzt mit egal welchem Hintergrund, waren da schon verhaftet eigentlich. Und es gab sozusagen keine Berührungspunkte. Und in dem Moment begann die eigentliche Stärke des Islamischen Staates zu greifen. Die Propaganda übers Netz. Und aus dem sind diese Fotos. Das ist deshalb so wichtig, weil ich könnte jetzt noch mal eine halbe Stunde damit verbringen, Ihnen zu versuchen, den Unterschied zwischen der Al-Qaida und dem Islamischen Staat nahezubringen. Das ist auch ganz relevant für die Bedrohung in Österreich. Am einfachsten ist es so zu verstehen, die Al-Qaida hat sich immer als Phalanx erlebt, als Elitegruppe. Also wenn man aus irgendeinem guten und ich würde ja sagen schlechten, sehr, sehr schlechten Grund plötzlich aufgewacht ist in der Früh mit dem Gefühl, aha, würde ich eigentlich ganz gern Terrorist bei der Al-Qaida werden, dann hat eine sehr mühsame Reise begonnen. Um überhaupt mit dieser Terrorgruppe Kontakt aufzunehmen, musste man einige Imame kennen, musste man Kontakte haben, Empfehlungsschreiben vorlegen können. Das war übrigens auch bei der Jabhat al-Nusra-Front so in Syrien. Da kommt man nicht einfach hin, man hat nicht in der Früh aufwachen können und sich entscheiden können, ich bin jetzt bei der Al-Qaida und ich gehe jetzt nach Syrien, sondern das war viel Vorbereitung. Das war auch ein Resultat aus der Niederschlagung der Al-Qaida nach dem 11. September, wo die Geheimdienste der westlichen Welt jede Bewegung der Al-Qaida genauestens beobachtet haben. Die Führungsgruppe um Osama bin Laden, später Ayman al-Zawahiri, haben sich eingebunkert in den Bergen, in Waziristan, in der Provinz zwischen Afghanistan und Pakistan und waren eigentlich abgeschottet. Da gab es kaum noch Kommunikation. Und da gab es einige Ideologen innerhalb der Al-Qaida, wie zum Beispiel Mohammed al-Suri, der meinte, das ist ein völliger Blödsinn. Der hat 2005 ein Buch geschrieben, das hieß Aufruf zum führerlosen Dschihad. Und das ist der Grundgedanke des IS. Nicht eine elitäre Gruppe an Masterminds steuert große Terroranschläge, sondern jeder, der sich wann auch immer dazu berufen fühlt, jetzt Dschihadist zu werden, kann das werden. Es gibt keine Kommunikation zwischen der Führungsschicht und den Terroristen, sondern es gibt lediglich eine Einbahnkommunikation. Endlos lange Videos im Netz, Twitter-Kommunikation im Netz, Chatrooms im Netz, wo tunlichst vermieden wird, einen Auftrag zu erteilen. Mohammed Mahmoud, unser wichtigster Export aus Österreich, ein Sohn ägyptischer Einwanderer, er hat seinen Pass verbrannt, darum ist er ehemaliger Österreicher, der hat in seinem Video, ein Propagandavideo, wo Sie hier Screenshots sehen, dazu aufgerufen, nehmt einen Stein, nehmt ein Messer, nehmt ein Auto, fahrt den nächsten Kufa, ein arabisches Wort für Ungläubige, an. Damit wollen die aber jetzt nicht notwendigerweise jeden von uns erdolchen oder überfahren oder sonst irgendwas Grauenhaftes machen. Es reicht schon die Drohkulisse, um ein Bild einer Stärke entstehen zu lassen. Da komme ich mal zurück zu diesem latenten Gefühl, ich als Muslim bin nichts wert. Ich bin marginalisiert, alles einmal wurscht. Und plötzlich gibt es eine Gruppe, vor der sich alle unglaublich fürchten. Und wie gesagt, da muss niemand noch sterben oder verletzt werden. Die Furcht entsteht bereits in der bloßen Bedrohung. Also oben sehen Sie, hier sind solche markigen ein Cut aus einem Propagandavideo, wo sie auch die Phalanx sehen, es wird inszeniert mit Mitteln von Hollywood. Also man hat ganz gezielt Mitarbeiter für den Propagandaapparat in Los Angeles angeworben, die mit Studioqualität, mit den Tricks, mit denen momentan die teuersten Hollywood-Filme produziert werden, arbeiten, um diese Propagandavideos zu erzeugen. Also wenn man sich so alte, das hat die Al-Qaida auch einmal versucht, ein bisschen so zum Marketing, wenn man sich wenn man das sieht, es ist so gefilmt, dass alles in der ersten Person erscheint. Also ich, der aus irgendeinem Grund tatsächlich oder so empfunden im Gefühl der Erniedrigung, kann mich in dieser Rolle als IS-Dschihadist mich hineindenken und dann werde ich stark sein. Und das Problem ist, und das ganz große Problem, die 246, die da ausgereist sind, sind schon, das ist eine tragische Geschichte, weil manche kommen auch wieder zurück und man weiß nicht so recht, was man mit ihnen machen soll. Aber die sind nicht das Problem. Das Problem sind die, die hier geblieben sind. Die sie entschlossen haben, den Dschihad hier zu führen. Und das ist eigentlich das Ziel, mit der Terrorhochburg in Syrien eine ideelle Heimat zu schaffen. Hier sehen Sie Hijra Khalifa, das ist das Kalifat, wie man sich selbst bezeichnet. Hijra heißt die notwendige Auswanderung. Das ist jetzt gar nicht so interessant, was da steht. Ich habe es Ihnen eher gezeigt, weil das ist ein PDF, ein Teil eines PDFs von einem Magazin namens Dabiq, das Islamische Staat auf Englisch monatlich herausgibt. Es erscheint pünktlich am 1. des Monats, ist heute nicht gedruckt, sondern nur als PDF verfügbar, erfüllt aber vom Layout her, und man war 10 Jahre bei News, also ganz so ist es ja auch nicht aus meiner Biografie, also ich weiß, wie Layouts gehen, vor allem kräftige Layouts, und dieses Magazin, ich habe mir da jetzt alle 10 Magazine, die es bereits gibt, angesehen, erfüllen aus meiner Sicht alle Voraussetzungen eines modernen westeuropäischen Mediums. Und genau darum geht's. Die Filme sollen nicht deshalb so super sein, damit man ja mitleben kann, oder das Magazin so toll, damit man, ja, warum auch immer. Es soll gerade für die Jugendlichen in Europa das Gefühl entstehen, das gehört zu meinem Kulturkreis. Das sieht aus wie ein Magazin, das es auch bei uns gibt. Das sieht aus wie ein Film, den ich auch bei uns im Kino sehe. Das heißt, ich kann leichter mich als Teil dieser Gruppe begreifen. Ich will jetzt keine Stereotypen laut von mir geben, aber gerade was den arabischen Raum betrifft, empfinden wir ja manchmal eine kulturelle Überlegenheit. Genau das wird abgeschafft. 80% aller Kämpfer momentan im IS und Mitarbeiter in der Propagandaabteilung stammen nicht aus dem Nahen Osten, sondern arbeiten an diesem Kunstprojekt eines Hybrids aus Terrorhochburg und Islamischer Staat. Frau Wagner, habe ich noch ein bisschen oder soll ich mal?
Sie haben noch.
Ich habe noch ein bisschen, dann blättere ich mal weiter. Weil hier geht es dann stärker noch einmal um einen sehr schwierigen Teil der Propaganda. Also das ist das Cyberkalifat, wie es sich nennt. Es hat auch einen Namen, hat eine Website. Ungefähr 60.000 Menschen arbeiten da in Chatrooms. Die funktionieren so, dass wenn jemand einmal, weil da die Radikalisierung ja kaum noch über Offline-Kontakte laufen kann aufgrund der engen Maßstäbe der Sicherheitsbehörden, geht es meist übers Netz. Und auch viele, mit denen ich schon gesprochen habe, die auch schon sich 2013, 2012 und 2014 radikalisiert haben, als diese Moscheen es noch gab, meistens war tatsächlich der erste Kontakt im Netz, interessanterweise. Und dann sind die erst gegangen und haben sich die Moscheen gesucht und die Prediger. In ganz vielen Fällen. Aber jetzt läuft da sehr viel übers Netz, und wenn ich jetzt manche, nicht alle, Websites besurfe, da gibt es ein richtiges Medienunternehmen mit ungefähr 100 Seiten, dann funktioniert es so wie bei manchen Firmen, Trojaner werden gesetzt. Also man sieht, welche IP-Adresse sich diese Website angesehen hat, und von diesen Twitteranten her werden diese Jugendlichen dann direkt kontaktiert, wenn es denen irgendwie gelingt, die E-Mails herauszufinden. Hier sehen Sie Rom, glaube ich, ist das sein, oder Washington, da bin ich mir jetzt nicht sicher, weil das ist der IS auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall wichtig ist jetzt, es ist eigentlich austauschbar, man möge mir verzeihen, alle, die Rom leben und Washington leben, im konkreten IS-Kontext ist es austauschbar. Wir sehen hier, skizziert eine Atombombe. Ein Winkel, wenn man von einem besonderen Winkel auf den IS sieht, schaut es aus wie eine Sekte, wie eine Endzeitsekte. Man spielt sehr stark mit einer Prophezeiung aus einer Überlieferung, einem Hadith, aus den religiösen Quellen des Islams. Viele Gelehrte im Islam sagen, dieses Hadith ist widersprochen von anderen Quellen. Im Islam nimmt man den wenigen echten, im islamischen Staat werden die wenigen echten Zitate dann apodiktisch verwendet. Es gibt eben eine Überlieferung des Propheten, aus der hervorgeht, dass am Ende der Zeiten es sowas wie bei uns im christlichen Glauben Armageddon auch ein Ende, eine Schlacht am Ende der Zeiten gibt. Die findet in der Stadt Tabik statt. Tabik, so heißt auch das Magazin, jetzt können Sie sich erahnen, wie wichtig die Bedeutung ist, liegt ganz in der Nähe von Aleppo und war für den islamischen Staat ein ganz ein wichtiger Punkt, ihn zu erobern. Es ist ein 3000-Seelen-Ort. Ich habe ihn gesehen, bevor es erobert wurde vom IS. Da gibt es Wassermelonen und Rosen und Eseln und Bauern. Nichts gegen Bauern, aber es ist jetzt nicht so, dass man hier Vatikan II erleben würde, wenn man in der Big ist. Aber so ähnlich hat sich der IS aufgeführt. Und diese Schlacht soll natürlich aus historischer Sicht, wir reden ja, geschrieben wurde das im 7. nachchristlichen Jahrhundert, war die Vorstellung die, ein Heer aus wahren, aufrechten Muslimen kämpft gegen Rom, das war ja damals die Großmacht, die USA gab es da ja noch nicht, mit seinen 80 Verbündeten. Und am Ende des Tages ist man siegreich und dann ist die Zeit vorbei. Und bei dieser Schlacht, endgültigen Schlacht zwischen Gut und Böse dabei zu sein, ja, das ist also quasi die Olympischen Spiele des Dschihads, wenn man so mag, ja, aber das ist dann wirklich wichtig. Also da kommt man dann ganz viele Jungfrauen. Also es ist auf jeden Fall in der Ideologie des IS wird es hochstilisiert zum ultimativen Kampf. Und das ist natürlich ein wichtiges Kriterium für manche dorthin zu ziehen, weil die tatsächlich an diesen Krieg glauben. Und sie glauben dran, weil es dem IS gelungen ist, erstens einmal der Tabik einzunehmen, das wird schon als Omen gedeutet. Die USA, Washington, werden gleichgesetzt mit dem alten Rom. Und die Verbündeten, die jetzt in der Anti-IS-Koalition sind, werden als diese 80 Heere, die mit Rom kämpfen, erlebt. Und man wird mir überliefert, dass ich war glücklicherweise nicht dort, sonst wäre ich nicht hier. In der Zentrale des IS, in der Stadt Raqqa, gibt es so eine Landkarte, wo dann die Fahnen eingesteckt werden, wer da gerade jetzt neu zur Anti-IS-Koalition gekommen ist, und da wird nachgezählt, ob schon 80 sind, also ob schon so weit ist. Das klingt jetzt alles ein bisschen drum Flames of War und diese extreme, brutale Hochstilisierung hat viel mit dieser apokalyptischen, sektenartigen ideologischen DNA des IS zu tun. Das ist jetzt irgendwie ganz lustig, wenn wir uns über die armen Irren sind, im Grunde genommen ist es ein Wahnsinn, dieser Kult, lustig macht. Das hat aber eine sehr, sehr ernste Nebenbedeutung. Jemand, der glaubt, das Ende der Zeit ist da, und es geht um die endgültige Schlacht zwischen Gut und Böse, wird sich jenseits aller Kriegslogiken hinwegsetzen, über alle Kriegslogiken hinwegsetzen und wird vor keinem Mittel scheuen, es einzusetzen. Da waren sich die islamischen Rechtsgelehrten immer einig, dass der Osama bin Laden und später auch Ayman al-Zawahiri, die Führer der Al-Qaida, darauf geachtet haben, die islamische Kriegslogik des Dschihads oder das Kriegsrecht zu befolgen. Das klingt in unseren Köpfen wahrscheinlich völlig absurd, den Angriff auf das World Trade Center als mit einer mit Kriegsethik in Verbindung zu setzen. Aber es ging um eine möglichst große Wirkung mit möglichst wenig Opfer. Deshalb waren sich viele Geheimdienste auch immer sicher, dass es auf Seiten der Al-Qaida keinen Biogasangriff geben wird, kein vergiftetes Trinkwasser, keine schmutzige Bombe, weil es in der Logik der Al-Qaida zu viele Opfer gefordert hätte und auch Muslime. Diese Logik ist ausgehebelt mit dem Islamischen Staat. Und das besorgt natürlich jetzt die Sicherheitskräfte besonders, weil zum einen ist nicht mehr klar, wer da eigentlich dabei ist aufgrund dieser führerlosen Dschihad-Logik, und es gibt keine Richtlinien mehr, an die man sich hält. Und das sieht man auch hier zur Linken. Mord an meinen Kollegen Jim Foley, der wurde geköpft nach einem Jahr Geiselhaft. Ein sehr enger Freund von mir war gemeinsam mit Jim Foley in Haft und hat das auch mit sehr, sehr schwierig zu verdauenden Worten, anders kann ich das nicht formulieren, beschrieben. Die Passage ist in meinem Buch. Ich habe jeden, der Geisel war und der Jim überlebt hat, sagt, Spanien hat, ich weiß nicht, ob ich das öffentlich sagen soll, ich habe keinen Beweis dafür, es gibt die Gerüchte, dass Spanien Lösegeld bezahlt hat, 17 Millionen. Ja, aber ja, zwischen was ich glaube und was ich weiß, sind immer noch Unterschiede. Es wird gemutmaßt, die US-Regierung der USA haben jedes Gespräch mit den IS-Terroristen verweigert. Darum heißt es jetzt auch ein Message to America. Das Video, in dem Jim Foley ermordet wird. Und man sich ein bisschen vorstellen kann, ich will Sie jetzt nicht total schockieren, es wird bei diesen Enthauptungen bewusst ein stumpfes Messer verwendet und sie ziehen sich wahnsinnig in die Länge. Ich glaube, ich sage jetzt noch zwei Sätze zu den Pull- und Push-Faktoren, warum man hingeht, warum man nicht hingeht, und dann würde das ein bisschen, schauen wir mal, ob jetzt die richtige Reihenfolge, wie man Push und Pull verwechselt. Pull, Pull. Der Unterschied zwischen Pull- und Push-Faktoren ist wahnsinnig wichtig, weil was mich einmal anzieht, heißt doch nicht, dass es mich dazu treibt, auch aktiv zu werden. Und hier identifizieren Psychologen und Psychiater das Gefühl des Ausgegrenztseins. Ausgeschlossen wir nie, und da passiert dann aus dem Gefühl der Entfremdung plötzlich ein Gefühl, wo dazuzugehören. Wir nehmen dich auf, aber nicht nur dazugehören, sondern wir sind die wahren Muslime, wir sind auch besser, wir sind eine Elite. Die Kuffar, die Ungläubigen sind schlecht. Die nichtgläubigen Muslime, die nicht bei unserem Staat sind, sind auch schlecht. Wenn du zu uns gehörst, gehörst du nicht nur plötzlich wo dazu, sondern du bist auch in einer Elite drinnen. Viele ziehen Parallelen zu rechtsextremen Gruppen, ist gar nicht so Unterschied, hat viel mehr mit Rechtsextremismus zu tun als mit dem klassischen Islam, der islamische Staat. Ein ehemaliger Dschihadist, der ausgestiegen ist, der beschreibt es so, dieses Gefühl, wenn dir dann dieser Salafist, dieser, es gibt Catcher, entweder online, wie ich schon beschrieben habe mit den Tweets, oder auch im realen Leben gibt es sie noch, die sind da, um Jugendliche quasi in die Bewegung zu ziehen. Es sagen viele Experten, sind die besseren Sozialarbeiter. Und was ich gerade beschreiben wollte, war der Jugendliche, der erzählt hat, das Gefühl, wenn dir zum ersten Mal jemand den Arm um die Schultern legt und dir das Gefühl gibt, du bist etwas wert, ist wahnsinnig wichtig. Ich habe mich halt drüber getraut und habe einen Vergleich gebracht. Und jetzt mache ich es nochmal, weil ich habe das Gefühl gehabt, die Leute haben es verstanden. Ich war mir immer unsicher. Sie erinnern sich vielleicht noch, vor vielen, vielen Jahren gab es eine Fernsehwerbung für Zahnpasta mit so kleinen roten Tabletten. Das ist ein Antifärbetest. Ja. Und dann hat man den Zahnbelag gesehen und wenn man die Zahnpasta genommen hat, war das jetzt kein Problem. Ja. So ein bisschen erlebe ich den IS wie eine kleine rote Tablette, die zeigt, wo die Integrationskräfte unserer Gesellschaft versagen. Weil wenn wir zum Beispiel in Oberösterreich 20.000 Jugendliche haben, die ohne Schulbildung direkt eigentlich von einer abgebrochenen Hauptschule vielleicht ins Nichts gehen, von den Eltern durchgefüttert werden, in die Mindestsicherung gehen und wir eigentlich dem zuschauen und sagen, okay, da gibt's ja 20.000. Wenn man sich die demografische Zusammensetzung dieser 20.000 anschaut, nein, es sind nicht hauptsächlich Jugendliche mit Migrationshintergrund, sehr viele. Genauso wenig, wie es ausschließlich im IS solche sind. Also nicht alle, die jetzt sich ausgegrenzt fühlen, werden automatisch IS-Dschihadisten, bitte mich nicht missverstehen, aber manche. Und weil es so bedrohlich ist, denke ich mir, ist der IS weniger ein Alarmsignal, was eigentlich um Schreckliches aus dem Islam werden kann, sondern wo unsere Gesellschaft versagt und welche verheerenden Folgen das haben kann, wenn man nicht aufpasst. Das im Stich gelassen habe ich schon gesehen. Ja, und es sind sehr viele Jugendliche dabei, die vorher in der Kleinkriminalität waren. Weil Teil dieses diese Ideologie, Salafismus heißt es, dieses extrem radikalen Islams, ist auch das Gefühl einer Reinigung. Es hat sehr viel mit kein Alkohol, sportliche Ertüchtigung. Wenn ich dem wahren Islam Aussicht des IS, wenn ich dem allen folge, werde ich rein. Auch das spielt eine ganz wesentliche Rolle. Beim Mädchen ist es ein ganz wichtiger Punkt, auch das Gefühl der Verbundenheit. Und zwar irrigerweise, nicht zwingenderweise mit ihrem Dschihadistenbräutigam, den sie übers Internet kennengelernt hat, wie man manchmal liest, sondern Mädchen suchen manchmal einfach Freundinnen. Die sind einfach einsam. Und wenn ich jetzt mit der Kommunikation mit Mädchen, die mir es sind, denke, fällt mir immer wieder auf, die sind jetzt nicht so wahnsinnig bestürzt, wenn die Witwe werden. Das ist vorsichtig untertrieben. Manche freuen sich auch sehr lautstark. Also nicht, weil der jetzt tot ist, sondern weil sie jetzt Witwe eines Märtyrers sind, was auch hilft. Aber die sind dann immer sehr glücklich, wenn sie wieder im Frauenhaus sind, wo alleinstehende Frauen leben müssen und dann wieder mit ihren Freundinnen zusammen sein zu können. So, vielleicht abschließend die Push-Faktoren. Also zuerst werden Jugendliche in die Gruppe gezogen, mit sehr sanften Methoden. Dann wird sukzessive Druck aufgebaut, dass es eine Pflicht ist, in den Heiligen Krieg zu ziehen. Dass es eine Sünde ist, da zu bleiben. Das ist dann Teil der Gruppendynamik. Das Gefühl der Verbundenheit wird immer stärker, von dem ich gesprochen habe. Es kommt zu Verlobungen. Im Freundeskreis, meistens werden ganze Gruppen von Freunden, Klicken in den IS, da anfällig dafür, oft sind es Sportgruppen. Da entsteht dann ein Gruppendruck, der dann dazu führt, dass die dann schlussendlich in den IS gehen. Ich glaube, jetzt ist es einmal Zeit, ein bisschen Luft zu holen, oder?
Vielen herzlichen Dank.
Gern, danke.
Bitte. Ich möchte mich mit zwei Punkten einklinken und dann sofort an das Auditorium weitergeben, weil ich denke, da werden viele Fragen sein. Was mir auffiel jetzt auch als Phänomen dieser Massenbewegung, dass es offenbar gelingt, dem IS einen fiktiven Feind zu stilisieren, einen kollektiven fiktiven Feind, und dass Leute, die für den Islamischen Staat kämpfen, sich als Opfer fühlen, dass eigentlich eine Umkehr stattfindet, sozusagen gegen diesen fiktiven Feind muss ich mich wehren. Könnten Sie da ein paar Worte dazu sagen?
Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Jene, die für den Islamischen Staat gekämpft haben, haben sich lange als Opfer erlebt und glauben auch, identifizieren sich, das ist ein ganz wichtiger individualpsychologisches Phänomen, das da abläuft. Die Ausgrenzung, die sie erlebt haben, also der Jugendliche, der einen Job nicht kriegt, weil er Mohammed heißt, das ist ganz einfach, ja. Das wird projiziert in das im Stich gelassen werden aller Muslime in Syrien. Also das individuell erlebte Schmach wird projiziert auf ein größeres. Und dann wird es die individuell erwünschte Erhöhung erlebt, indem Teilnahme an dem IS, vor dem plötzlich kein Mensch mehr, alle plötzlich wahnsinnigen Respekt haben. Und wir sehen ja, es gibt jetzt eine Koalition der größten Armeen der Welt gegen den IS und es vergeht kaum ein Tag, wo man nicht beschwört, was das für eine Bedrohung ist. Also für jemanden, der da in dem System zu leben beginnt, ist es natürlich der Moment, wo plötzlich ja die Karriere aufgeht.
Das heißt, es wird auch ausgenützt, dass, wenn in unseren Breiten Integrationsprobleme stattfinden, greift hier der IS auch an und ein.
Natürlich. Das kann man nicht beschönigen, aber es bleibt trotzdem die Frage übrig, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, dass es eben sehr viele gibt, die keinen Migrationshintergrund haben, die da auch anfällig sind dafür. Also der Migrationshintergrund spielt natürlich eine Rolle. Und da wiederum ist es mir ganz wichtig aufzuzeigen, dass es uns, und da will ich jetzt die Mehrheitsgesellschaft und die Minderheitsgesellschaft gleichermaßen in die Pflicht nehmen, dass es uns nicht gelungen ist, funktionierende Rollenmodelle von geglückter Integration vor allem von Muslimen aufzuzeigen. Hausnummer. Es beginnt langsam, aber die Fernsehmoderatorin mit einem klassischen islamischen Namen oder was der wir gehen es auf die Uni. Es ist so, dass viele, also es hat mir jetzt eine Politikwissenschaftlerin erzählt, die ist, deren Vater aus Syrien stammt und ihre Mutter aus dem Irak, also die ist schon hier geboren. Die hat zwei Bücher geschrieben, wissenschaftliche Bücher, eines über Syrien und den Irak, und ist eine sehr weltliche, moderne Frau. Und sie sagt, aus ihren Gesprächen, sie hat sich auch sehr intensiv mit jungen Dschihadisten beschäftigt in Österreich, sie sagt, die Deutungshoheit, die wir uns anmaßen, dass quasi wir, ich sage jetzt einfach einmal Weiße, besser zu wissen, zu glauben, was gut ist für sie, sie spüren zu lassen, dass, wenn man jetzt hört zum Beispiel, ja, der Islam braucht dringend eine Aufklärung, und wenn der Islam eine Aufklärung hätte, dann würde das alles nicht passieren. Das empfinden Menschen als klassische Herabwürdigung. Also es fehlt, das sagen mir aber auch viele junge Muslime, die da jetzt irgendwo in der Grauzone zwischen großer Kritik am islamischen Staat, da gibt es viele, die sagen, das ist fürchterlich, dieses Köpfen, dieses Steinigen. Aber grundsätzlich, dass wir uns einmal auf die Füße stellen, das hat schon seine Bedeutung. Und da müsste man ganz konkret ansetzen.
Und die zweite Sache, die ich anschneiden wollte, ist der Führer des islamischen Staates, der 2014 im Juni das unter Anführungszeichen Kalifat ausgerufen hat. Jüngste Schlagzeilen, eine irakische Luftwache, Luftanschlag hat, wenn man den Schlagzeilen folgt, einen Konvoi erwischt, wo angeblich der Führer Baghdadi dabei war, und die Reaktionen seiner Gefolgsmänner waren, das wäre überhaupt kein Problem, es gäbe 1000 Baghdadis. Gibt es da eine Einschätzung Ihrer Seite oder einfach ein Statement Ihrer Seite?
Naja, es gibt, er ist nicht ganz nicht austauschbar. Der Abu Bakr al-Baghdadi, der ist jetzt ungefähr Anfang Mitte 40, hat einige Vorteile für seine Rolle. Er stammt aus dem Stamm der Khorasan. Es ist, also wenn ich jetzt so einen Stamm sage, stellen Sie ihn bitte nicht Vater, Mutter, Kind, Onkel, Tante und drei Cousinen vor, sondern stellen Sie ihn 100.000 oder 500.000 Menschen vor. Also Stämme in der Region pflegen gewöhnlich sehr groß zu sein, also über die klassische Weihnachtsgesellschaft gehen die hinaus. Also es gibt nicht so wenige von dem Stamm, aber auch nicht so viele, ja, die auch das Übliche haben. Und es gibt eben die Prophezeiung, dass der Kalif, der das islamische, das Kalifat, ich blättere da mal gerade zurück, wir haben es hier eh, das Kalifat, in den verschiedenen Schattierungen, wenn Sie sich damit beschäftigen wollen, sehen Sie die ersten Ausbaustufen, der das Kalifat wieder errichten wird, das islamische, arabische Kalifat, stammt aus diesem Clan. Aus diesem Clan ist auch der Prophet Mohammed und auch die ersten vier sogenannten rechtsgeleiteten Kalifen. Also so viele gibt es da nicht im IS, die das auch sind. Dann ist der Abu Bakr al-Baghdadi ein Islamwissenschaftler, hat ein Doktorat der Uni Bagdad, glaube ich, und auch, glaube ich, auch Kairo. Und er stammt aus einer Familie von Predigern, also von salafistischen, erzkonservativen Predigern. Das heißt, er ist eigentlich von der Ausbildung her, von seiner Familiensituation her, jetzt weniger von seinem Charisma, wie viele meinen, eigentlich der Geeignete. Und die Legitimität, als Kalif aufzutreten, hat eigentlich jetzt aus der klassischen islamischen Lehre heraus niemand. Und seine beiden Stellvertreter, also derjenige IS-Führer, der für den Irak zuständig ist und für den syrischen Teil, sind beides ehemalige Offiziere Saddam Husseins. Die sind eigentlich aus einer Zweckkoalition mit den ehemaligen Offizieren des Hussein-Regimes und des IS entstanden. Und das wäre dann doch ein bisschen, ich sage mal, gewöhnungsbedürftig, vorsichtig formuliert, wenn der Geheimdienstchef von Saddam Hussein sich zum nächsten Kalifen ausrufen wird. Es gibt aber auch in der dritten Reihe einige Figuren, die das machen könnten. Na, ganz, wie gesagt, unersetzbar ist er nicht.
So, ein Blick in die Runde. Bitte, hier ist eine Wortmeldung. Sie bekommen ein Mikrofon.
Die Situation eines Muslim im Nahen Osten ist, glaube ich, eine etwas andere, und das ist auch ein bisschen verständlich, wenn der in seinem Glauben denkt, dass das Kalifat, das ja nicht nur ein Staat war, sondern auch die Verwirklichung das Reich Gottes, also nach der, ja sicher, ist das so wahrscheinlich gesehen worden, dass der natürlich dem irgendwie nachhängt und sagt, warum sind wir heute so unterdrückt oder verachtet und er möchte das wiederherstellen. Das ist das eine, das entbehrt nicht einer gewissen Logik. Das andere ist aber die von Ihnen mehrfach genannten Konvertiten von uns, ne? Also die aus Europa kommen, aus der westlichen Welt. Ist es nicht hier so, das ist jetzt kein Zitat von mir, sondern von vielen Leuten bei uns, dass wir etwas leer geworden sind in unserer Gesellschaft, was Inhalte anbelangt. Wir konsumieren hauptsächlich. Das ist etwas, was vor allem Intellektuelle auffällt, aber anscheinend auch andere. Und die suchen dann nach Inhalten und das muss nicht unbedingt hier der Dschihad sein. Wenn wir 50 Jahre, 60 Jahre zurückgehen, war Che Guevara ein ganz großer Anziehungspunkt für junge Leute, Intellektuelle von uns, die nach Südamerika und Lateinamerika gegangen sind. Also solche Anziehungspunkte, etwas Kräftiges zu sehen, es vermeintlich Kräftiges und dadurch scheint es authentisch und wahr zu sehen und diese Wahrheit diese nachzueifern und sie zu verteidigen oder für sie zu kämpfen, das ist nichts Besonderes. Das wird in einer Gesellschaft wie der unseren, die so leer ist, was Inhalte geistiger anbelangt, immer wieder auftreten. Und vor dem Problem stehen wir jetzt, glaube ich. Danke.
Danke sehr.
Soll ich zu jedem was sagen oder wollen Sie was sammeln?
Nein,
mir fällt schon was dazu ein.
Sie können
ein.
Auf jeden Fall gern bitte
was dazu sagen. Eine Konvertitin aus Österreich, die ist verhindert worden bei der Ausreise, aber wirklich zweimal in letzter Minute. Die Lisa Maria, die ist 16. Ja? Die hat ihren Job als Verkäuferin verloren und wohnt in Wien am Handelsquai direkt. Also wer schon mal in Wien war und den Handelsquai gesehen hat und dort die Häuser weiß, das ist jetzt nicht die beste Gegend, vorsichtig formuliert. Die hat, nachdem sie ihren Job verloren hat, hat sie gesagt vor Gericht, ich bin in die Kirche gegangen und wollte mit dem Pfarrer reden. Ich habe so dringend nach Spiritualität gesucht. Ich habe nicht den Islamischen Staat in erster Linie gesucht. Das war im Mai, als sie gekündigt wurde und in ihrer Einsamkeit mit 16, ihrer Verwirrung, sich einmal an die Kirche gewandt hat. Und der Richter hat dann gefragt, na, warum sind sie nicht dort geblieben? Also sie hat trug auch vor Gericht den Niqab, also sie war angezogen, sie durfte keinen Gesichtsschleier tragen. Aber sie hat eigentlich einer Nonne zum Verwechseln ähnlich ausgeschaut. Und der Richter hat sich dazu hinreißen lassen, sie das auch zu fragen. Und sie sagt, das, was die katholische Kirche aufgeführt hat und was ich alles in der Zeitung lese, das hat mich abgeschreckt. Jetzt würde man sich fragen, ob sie es, das hat sie dann der Richter auch gefragt, ob sie es nicht mehr abschreckt, wenn Menschen gesteinigt, enthauptet etc. werden. Sie sagte dann, das ist klassische Propaganda, das haben wir wieder beim Sektenelement des IS. Also alles, was an Kritik kommt, wird als Lüge abgetan. In der Wahrheit des IS gibt es das alles nicht und die haben die Enthauptung auch verdient. Aber ich glaube schon, also mein Fazit nach dem Schreiben des Buches ist, der IS ist nur zum Teil ein Problem des Islams, aber die Lösung ist ganz wichtig, dass es islamische Würdenträger und Respektpersonen hier eingebunden sind. Wahrscheinlich muss man das eh weitersetzen. Vielleicht ist die, das meinte ich auch mit dem, was tun wir mit den 20.000. Wir müssen, es muss einfach wieder gelingen, den Jugendlichen irgendeine Form der Transzendenz anzubieten, so altmodisch es klingt, weil es offensichtlich zutiefst verankert ist, gerade in Krisensituationen Transzendenz zu suchen. Und da scheitern wir.
Ganz hinten hier bitte seine Meldung. Ah, hier auch. Entschuldigung. Gleich da. Wir leben jetzt seit einigen Wochen eine Flüchtlingsbewegung hier in Oberösterreich auch. Und wenn man mit Menschen, mit Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern spricht, dann fällt immer wieder der Satz, da sind ja alles versteckte IS-Kämpfer dabei. Jetzt würde mich mal Ihre persönliche Einschätzung interessieren. Und zum anderen, gibt es so etwas wie Codes untereinander, wo jetzt zum Beispiel Syrer merken, da ist einer dabei, da stimmt was nicht. Also gibt es solche Erkennungsmerkmale vielleicht oder wie schätzen Sie das ein?
Da fragt die Journalistin. Ich habe mich sehr weit bisher hinausgelehnt, immer wieder bei allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten davor zu warnen, unter den Flüchtlingen IS-Terroristen zu suchen. Und ich habe jetzt vor einer Woche auch mit dem BVD-Chef, den Herrn Grindling, gesprochen, gesagt, er hat das auch in einer öffentlichen Veranstaltung betont, dass er es, also der BVD-Chef von Österreich, es für faktisch ausgeschlossen hält, dass unter den Flüchtlingen Terroristen sind. Und ich habe ihn dann gebeten, mir ein bisschen mehr Hintergrund zu sagen, weil ich das sehr häufig sage. Und ich habe ihm gesagt, ich will einfach nicht, dass ich blöd dastehe. Und dann ist doch was. Ich rudere ein bisschen zurück, sag niemals nie. Und das Thema ist so wichtig, dass ich da jetzt wirklich ein bisschen epischer werden möchte. Zuerst einmal zur Frage, warum es unter keinen Umständen aus meiner Sicht sein kann. Das Erste ist, es ist einfach zu weit. Es ist so viele, es gibt ungefähr zwischen 25.000 und 30.000 Kämpfer. Das klingt jetzt viel, aber die haben einiges zu tun. Da ist jetzt der Putin dort und dann ist, oder auch nicht. Dann gibt es die anderen Rebellen. Wenn Sie sich da Syrien anschauen, das Graue ist der islamische Staat, darum habe ich es eingeblendet. Im Norden, was gelb ist, sind die Kurden. Also die führen da jetzt gerade einen Mehrfrontenkrieg. Und wenn man allen ihren Lippenbekenntnissen glauben möchte, dann kämpfen die gerade gegen Russland, Amerika, Kanada, Frankreich, Irak, die gesamten Schiiten der Welt. Also das ist relativ viel. Für 35.000 Kämpfer. Die fehlen natürlich, wenn die jetzt dann nach Europa gehen. Dann dauert das lang. Also 80% von denen haben eigentlich einen Pass, der ihnen ermöglichen würde, das nächstbeste Flugzeug zu nehmen und hierher zu fliegen. Wenn die jetzt lang unterwegs wären, sagen wir mal, die sind auf einer Interpol-Fahndungsliste. Das kann ja sein. Also ist es nicht mehr so angenehm zu fliegen vielleicht. Dann ist es natürlich eben, und da haben Sie völlig recht, möglich, dass die anderen Flüchtlinge die enttarnen. Es gab ähnliche zwei Situationen, die uns darauf hindeuten. Zum einen, das haben Sie vielleicht gehört, im Mai ist einer der Attentäter, die das Baradu-Museum in Tunesien angegriffen haben, es war ein IS-Typ, mit einem Schiff von Flüchtlingen nach Italien gelangt. Ist da sofort verhaftet worden in Lampedusa und ist jetzt gerade in Mailand vor Gericht gestellt worden. Der ist erstens einmal vor den Sicherheitskräften in Tunesien geflohen und wollte in Italien eigentlich nur seine Ruhe haben und überleben, weil in Tunesien hat er auch mit der Todesstrafe zu rechnen. Zweitens, es waren die Flüchtlinge am Boot, die so als Erste, noch bevor sie irgendwas getrunken haben, wie sie in Lampedusa waren, sofort die Polizei geholt haben und mit Englisch und Französisch erklärt haben, den sofort festnehmen, das ist ein Böser. Die Menschen flüchten vorrangig vor dem Fassbombenersatz, aber sie flüchten auch vor dem IS. Ganz besonders die Kurden, die bei uns sind. Wenn Sie sich das nochmal anschauen, sehen Sie hier rechts dieses gelbe kurdische Gebiet. Kobane, Stichwort. Also der Konflikt zwischen Kurden und dem IS ist wesentlich stärker ausgeprägt als zwischen Sunniten und Aleppo und dem IS. Aus vielen Gründen. Dann haben wir 80% überhaupt ausländische Kämpfer. Also wenn man sich schon mal einen Saudi in der wirklichen Welt gesehen haben, es sind sehr viele Saudis und Tschetschenen darunter. Also der fällt auf in einer Gruppe von 20 syrischen Familien, wenn da ein Saudi drunter steht, weiß man das. Dann müssten die auch ihre Bomben, wenn sie da jetzt einen Bombenanschlag machen wollten, mitbringen. Es wird ein bisschen unhandlich am Boot zwischen Izmir und Lesbos mit einem Sprengstoffgürtel unterm Schwimmen. Also da gibt es eine Vielzahl logistischer Probleme. Das sieht auch unser Verfassungsschutz so. Was aus meiner Sicht noch dazu kommt, ist ja das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, diese Idee des führerlosen Dschihads. Da gibt's ja kein Mastermind, der sagt, Hassan, geh nach Wien und mach das Riesenrad krumm. Sondern, vereinfacht gesagt, ist der IS so aufgebaut, dass Hassan von ganz alleine auf die Idee kommt und schon seit 20 Jahren in Wien lebt. Und davor warnt ganz massiv der dänische Geheimdienst, der britische Geheimdienst, die jetzt auch der Chef vom MI5 des britischen Inlandsgeheimdienstes ist zum ersten Mal live auf Sendung gegangen in der Geschichte, seit es MI5-Chefs gibt in England, mit den Worten, wir sorgen uns wahnsinnig vor Leuten, die bei uns plötzlich IS-Terroristen werden. Die sind darauf angewiesen, dass es Hinweise aus der Bevölkerung gibt. Aber jetzt kommt mein Aber. Würde jetzt der aus irgendeinem Grund trotzdem da über den Balkan und über Bulgarien bis Österreich in einen Flüchtlingsdross gehen, kann er sich's ja auch nochmal überlegen. Der ist da umzingelt, wann er jetzt der Syrer oder Iraker ist, von anderen Syrern und Irakern, und sie haben ja die Flüchtlinge kennengelernt. So manche sind ja förmlich beseelt von der Idee, nach Deutschland zu gelangen und da Karriere zu machen. Naja, 3 Tage höre ich mir das an und bleib trotzdem IS-Terrorist. In der Woche 7 denke ich mir, naja, ich könnte rein theoretisch mal schnuckelige syrische Braut checken und mit ihr die heiraten und einen kleinen Job in Deutschland annehmen. Und ich brauche da nicht 72 Jungfrauen und irgendwelche Menschen umbringen. Das kann passieren. Aber hier das große Aber. Das kann auch in die umgekehrte Richtung gehen. Es kann jemand, der losstartet von einem Flüchtlingslager, wahnsinnig viel Erniedrigung erlebt haben, im Laufe der Flucht tatsächlich sich radikalisieren, vor allem wenn Erniedrigung erlebt wird. Und hier gibt es ein Riesenproblem, dass salafistische Gruppen, also die Vorfeldgruppen des IS in Österreich und in Deutschland bereits beginnen, Hilfe für Flüchtlinge zu leisten. Das besorgt ganz expresses Verbes auch unseren Bundesverfassungsschutz. Es ist einmal zu einer Szene gekommen, da sind diese Salafisten mit aus dieser Lease-Verteilung am Westbahnhof in Wien zu Flüchtlingen hin und wollten denen einmal was zu essen geben und ein paar Korane und ein bisschen reden über die wahre Religion. Da haben es die Flüchtlinge verscheucht und wieder die Polizei geholt. Und sagt, lasst uns bitte, vor genau solchen Menschen sind wir geflohen. Also da gibt es sehr wohl eine innere Abwehrhaltung. Aber ein Kollege, den ich sehr schätze für seine Recherchequalitäten, der Alfred Hakensberger, der für die Welt schreibt, hat mehrere Fälle bereits vor Monaten in Deutschland erlebt, wo in Flüchtlingslagern, wo man sich nicht um die Leute gekümmert hat, tatsächlich Islamisten eingesickert sind. Und da würde ich ansetzen, also der deutsche Verfassungsschutz hat erhoben, dass alle, die ausgereist sind zwischen 2011 und 2015, alle bei salafistischen Gruppen tätig waren, jeder fünfte war bei dieser Lease-Koran-Verteilung. Also wenn man sich ehrlich sorgt um den IS-Terrorismus in Europa, dann würde ich mich nicht um die Flüchtlinge sorgen, sondern in erster Linie um diese Gruppen und in zweiter Linie darum, weil warum haben wir Österreicher 246 Menschen? In dem Jahr. Es hat was damit zu tun, dass bei uns sehr viele Tschetschenen leben. Jeder Zweite hat einen tschetschenischen Hintergrund. Manche sagen, die Lehre, die wir daraus ziehen müssen aus der Marginalisierung der Tschetschenen, dass sich um die niemand gekümmert hat, ist, dass wir die syrische Flüchtlingswelt und auch die Iraker nicht sich selbst überlassen dürfen. Das ist eine ganz große Herausforderung. Lange Antwort, kompliziertes Thema, sorry.
Danke sehr, danke.
Ich hätte eine Frage, insofern ist nicht irgendwie die Politik oder überhaupt die Information, findet die vielleicht nicht richtig statt, insofern, dass es ja auch Dschihadisten gibt, die wieder zurückkommen und die erzählen ja dann beispielsweise, dass solche Leute, die von Europa angeworben werden, eigentlich nur als Selbstmordattentäter ausgebildet werden und einer enormen psychischen Belastung mehr oder minder ausgeliefert sind. Und jene, die das dann nicht verkraften, ich habe zum Beispiel mal in einem Bericht gehört, dass da wird als erstes wird das Handy abgegeben, dann waschen dann sie sich nur einmal in der Woche. Und,
fünfmal am Tag.
Bitte?
Fünfmal am Tag. Das sind sehr strikte Muslime.
Es ist jedenfalls ein Deutscher gewesen, der gesagt hat, er hat eigentlich nur die Variante Selbstmord oder ins Gefängnis in Deutschland zu gehen. Das ist aber auf alle Fälle ein Überleben und dort unten hat er keines. Und ich denke, man müsste eigentlich viel, viel mehr Aufklärung machen über jene Leute, die eben wieder zurückkommen, beziehungsweise diese sprechen lassen.
Da gibt es ein riesengroßes Problem. Also der Oliver N., ein junger Österreicher, auch ein Konvertit, der unten war, hätte sich gerne für Vorträge und auch als Kronzeuge zur Verfügung gestellt. Dazu hätte er besonderen Schutz durch die österreichische Polizei gebraucht. Das wurde ihm nicht zur Verfügung gestellt. Sind sich aber alle Experten einig? Ich habe es in meinem Buch so gehandhabt und das war eben, ich habe ewig lang dran geschrieben und habe meinen Verlag an den Rande der Verzweiflung getrieben, weil ich so lange gebraucht habe. Ich habe es folgendes gemacht. Ich habe niemanden in dem Buch zitiert, der für den islamischen Staat ist. Aus. Das habe ich einfach beschlossen. Also aus den Interviews von Befürwortern des Islamischen Staates, die kommen da drin nicht vor. Das Buch besteht nur aus Wortmeldungen von ehemaligen Dschihadisten, die es bereuen. Und aus. Jetzt sind wir noch gar nicht einmal so sehr bei dem Rückkehrer, der sich traut. Da bin ich auch bei den Medien. Solange ich, also das hat jetzt eh glücklicherweise nachgelassen, aber gerade im ersten Schub, gerade dieser Oliver N., von dem ich gesprochen habe, wenn alle möglichen Nachrichtensendungen und vor allem das Boulevardmedium Fotos von dem zeigt, wie er dann da steht und herumfuchtelt mit seiner Kalaschnikow, dann ist das auch Werbung. Wenn ein Wochenmagazin einen Österreicher abbildet, in dem Fall kann man den ganzen Namen sagen, weil er tot ist, den Firasuddini, und seinen Vater sagen lässt, mein Sohn der Märtyrer, dann gibt es Jugendliche, die tatsächlich glauben, das ist etwas Gutes. Also da muss ich noch gar nicht einmal die antanzen lassen, die das schlecht machen, sondern ich bräuchte eigentlich nur, ich habe den Herrn Tödenhofer nicht verwendet in meinem Buch, der Inside IS geschrieben hat, der auf Einladung des IS war, der ist mittlerweile Teil von solchen Propagandavideos. Da habe ich jetzt auch keine wissenschaftliche Erklärung dafür und das ist mir auch völlig egal. Ich habe das einfach beschlossen. Ja. Und wenn man sich dazu entschließen könnte in den Medien, und ich glaube, da hat sich wahnsinnig viel getan, und gerade unser Leitmedium der ORF war unglaublich vorsichtig, glücklicherweise, aber es waren eben viele Medien, die nicht vorsichtig waren. Da ist schon mal die halbe Miete getan. Weil, so wie, wenn Sie sich erinnern, die beiden Dschihadistenbräute, Sama und Sabrina, da hat der IS-Propagandamaschine gar nichts mehr machen brauchen.
Danke. Bitte sehr.
Meine Frage ist folgende. Will man den IS überhaupt bekämpfen? Sie haben zuerst gesagt, 30.000 Kämpfer haben die. Bitte, das ist so viel wie das österreichische Bundesheer. Und die großen Amerikaner und die ganze Allianz der Welt schafft es nicht, mit 30.000 Leuten fertig zu werden. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen ein Rätsel. Wobei noch dazu kommt, selbst wenn man jetzt sagt, ja, man braucht da Truppen, um hier reinzugehen. Ich bin überzeugt, dass die IS nicht mehr, also im gesamten IS-Bereich, es nicht mehr als wie 2 bis 3 Raffinerien gibt. Wenn man die wirklich niederbombt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite verhindert, dass die Türken derzeit ein riesiges Geschäft damit machen und hier Öl gegen Benzin austauschen und auch auf diese Türken einmal losgeht oder einfach sagt, liebe Freunde, Embargo, das heißt, das Fachwort heißt Embargo, es kommt nichts mehr rein, dann bin ich überzeugt, dass die Dschihadisten in 3 Wochen auf Esel und Kamel wieder umstellen können und dadurch die Attraktivität wesentlich geschmälert ist.
Das klingt grundsätzlich einleuchtend. Dann wird dann der Herr Erdogan zu Ihnen sagen, okay, Embargo, welcome. Wir haben 1,1 Millionen Flüchtlinge aus Syrien. Bitte, kümmern Sie sich drum. Wir weisen die morgen aus. Ja, eklig. Aber wir sind erpressbar vom Herrn Erdogan. Na sicher. Stellen Sie sich einmal vor, die Türkei würde 1,1 Millionen Flüchtlinge ausweisen. Es gab, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich bin ganz Ihrer Meinung, dass der Schlüssel zur Lösung der IS-Frage die Türkei ist. Nur erst vor wenigen Tagen hat die EU den Herrn Erdogan gebeten, mehrere Flüchtlinge aufzunehmen. Die EU plant momentan auf türkischem Boden Flüchtlingslager zu errichten, weil der Libanon beherbergte über 1,1 Millionen, aber hat verboten, Flüchtlingslager zu errichten. Und Jordanien ist an der Grenze der Kapazität. Das heißt, die einzige Möglichkeit zu verhindern, dass noch mehr Flüchtlinge nach Europa kommen, und das ist nicht meine Meinung, sondern das ist momentan die zentrale Politik der Europäischen Union, ist es offensichtlich mit der Türkei gemeinsam für eine Versorgung der Flüchtlinge in der Türkei zu sorgen. Das macht uns sehr angreifbar. Trotzdem gibt es zumindest ein Lippenbekenntnis seit Anfang August, seitens des türkischen Präsidenten, dass man die Grenze, wie Sie sehen, wir reden da nicht von viel, also der IS steht und fällt mit dem Glanzstückerl, also wenn Sie sich das linke Gelbe anschauen, Kantone heißen die kurdischen Gebiete, ist übrigens nur ganz kurz Exkurs zum Kurdischen. Ein gewisses Problem, das Sie da mit einem Blick erkennen, warum der Nukleus des kurdischen Staates momentan noch nicht fertig ist, weil wir haben da ein Territorialproblem, weil da wo grau ist, wird es nie gelb. Das wird grün, wenn es was wird, aber nie im Leben kurdisch. Aber wurscht, also ganz links, der westlichste von den 3 Kantonen des syrischen Kurdistans. Wieso rede ich jetzt von denen? Ja. Vergessen wir die. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Situation, dass wir nur dieses kleine Stückerl da haben. Und der Herr Erdogan merkt jetzt gerade angeblich, also es ist so, die offiziellen Grenzen sind zu. Also mir ist es ja bis vor ungefähr einem Jahr noch gelungen, da über Kilis, also Gaziantep, Kilis, bis Aleppo reinzugehen illegal, weil die Türken mich einfach durchgelassen haben. Ich bin ins Nirwana ausgereist. und habe dann halt einen Stempel, einen Ausreisestempel aus der Türkei gekauft, aber einen Einreisestempel von nirgendwo. Und wenn ich halt dann wieder das Gefühl gehabt habe, es ist genug, habe ich wieder einen Einreisestempel aus der Türkei gehabt. Das ist natürlich mein Pass, also jeder, der sich ein bisschen peripher mit dem Thema auseinandergesetzt hat, mein Pass hat ausgeschaut wie der von einem Dschihadisten, ja. Und also irgendwie mit dem bin ich nicht in die USA gefahren. Und also jeder wusste, wenn man noch Kilis Ausreise und Kilis Einreise hatte und dazwischen nichts, war man in Syrien illegal. Das ist lange Jahre gut gegangen. Jetzt hat ihm leider die Türkei die Grenze zugemacht, also leider für mich, gut für unseren Kampf gegen den IS. Ich höre aber, dass es nach wie vor Bewegungen gibt. Wenn ich mir die österreichische Zahl anschaue, wir haben 230 Dschihadisten Ausgereiste gehabt, laut Innenministerium im Juni. Wir haben jetzt 246, also irgendwie müssen die 16 in den IS gelangt sein. Mir sagen meine, jetzt weiß ich wieder, warum ich über den linksten, über den Kanton gesprochen habe, es dürfte hier löchrige Durchgänge geben. Beim äußerst westlichen kurdischen Kanton. Und ich höre auch, dass ich, wenn ich wirklich es wollen würde, so vielleicht nach Syrien kommen könnte. Jetzt ist aber auf jeden Fall mal so, dass da eine Mauer gerade gebaut wird. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Und die Liz Lai, die Korrespondentin von der Washington Post, deren Einschätzung ich sehr, sehr schätze. Es gibt nicht viele Journalisten, die wirklich großartig berichten. Sie tut das. Sie hat mehr und mehr Belege, dass die Türkei tatsächlich die Grenzen zumacht. Jetzt müssen wir mal warten, was am 1. November passiert, wenn die Türkei abermals versucht, eine neue Regierung zu wählen. Das ist sicher jetzt der große Unsicherheitsfaktor, weil die Türkei eben keine vereidigte Regierung hat. Und natürlich, wie die Türkei nach dem schwersten Terrorangriff ihrer Geschichte reagieren wird, der ja laut Türkei von IS-Terroristen verübt worden ist. Es sind auch sehr viele Türken IS-Kämpfer und übrigens auch sehr viele Kurden. So ist dann auch wieder nicht. Ja, also Türkei ist sicher ein Schlüsselpunkt. Warum gelingt es so schwer? Wir haben es nicht mit einer dahergelaufenen Armee zu tun, wie schon gesagt. Die militärische Führung des IS besteht aus den Spitzengenerälen von Saddam Hussein und die waren im Irak-Iran-Krieg. Das sind Generäle, die kennen den Krieg. Und der dritte wichtigste Militärchef ist der Umar Shishani, ist zwar Georgier, aber eigentlich groß geworden im tschetschenischen Widerstandskrieg gegen Russland. Und bekanntlich sind ja die Tschetschenen auch nicht so viele und es ist der russischen Armee bis zum heutigen Tag nach 96 kann man sagen, der Zweite Krieg, mittlerweile mindestens 30 Jahre nicht gelungen, das zu befriedigen. Der IS, also wenn Sie das interessiert, es gibt auch sehr interessante strategische Analysen, fahrt einen Mittelding aus Terrorkrieg und normalen Angriffskrieg. Das heißt, wenn da jetzt zum Beispiel in Hasaka ist es Ihnen nicht so wirklich gelungen, ich habe jetzt den Irak da nicht drauf, Ramadi, ja, das haben sie ja erst im Mai eingenommen, da weiß ich noch relativ genau, wie das gegangen ist. Also da ist die irakische Armee, von der man halten mag, was man will. Auf jeden Fall waren die dort, ja, mit ihren Panzern. Und die sind einfach mit 36 Selbstmordattentätern in die Reihen gefahren. Sie haben ein echtes Problem, an durchschnittlichen irakischen Soldaten zu sagen, stöde dorthin. Und vor allem das Problem beginnt dann, wenn dieser irakische Soldat ein Schiit ist und dass es sich um Ramadi, um eine sunnitische Stadt handelt. Und von allen Militärexperten rauf bis zu US-Generälen, die ich gehört oder gesprochen habe, es wird ihnen jeder sagen, um den islamischen Staat zu besiegen, brauchen sie Bodentruppen. Niemand ist bereit, mit Bodentruppen reinzugehen. Und wenn sie die wenigen Armeen, die da sind, die Kurden sind sehr, sehr motiviert, aber nicht genug, aber die irakische Armee, die das könnte, die erzählt es ihre Cousins und ihre Cousins, dass es 36 Selbstmord, es waren wellenartige Selbstmordattentäter, die sich einfach reingesprengt haben. Also Institute for the Study of War kann ich sehr empfehlen, brauchen Sie nur ins Google eingeben, haben großartige Analysen, teilweise auch vom, jetzt fällt mir das auswendig, in deinem Buch würden Sie hinten das Zitat dazu finden, die Armee vor West Point, gibt es großartige Analysen über die Schwierigkeit am Boden, den irakischen Staat zu besiegen. Und ich sage es nochmal, 35.000 sage ich jetzt, weil ich nichts anderes sagen kann, weil es alle sagen. Nicht, weil ich es weiß, ganz offen. Das größte, absolut schwierigste Problem am islamischen Staat ist, es ist eine Blackbox. haben alle miteinander keinen blassen Schimmer, was da wirklich los ist. Weil bei jedem normalen Krieg, also ich würde jetzt niemanden, unter den tausenden Journalisten, Helfern und Helfershelfern, also ich bin seit 99 in fast jedem Krieg gewesen, den es gibt, mehr oder weniger. Und ich weiß, wie der Krieg funktioniert. Also da sind irrsinnig viele Leute, ja, da fahren mal alle hin, NGOs und so. Unter diesen vielen Menschen sind einfach auch Menschen, die dazu da sind, Intelligence zu besorgen, zu wissen, was am Boden ist. Manchmal macht man das auch unfreiwillig. Es sind das irrsinnig viele Journalisten immer am Boden. Ah, die kennen wieder andere Journalisten und die haben dann Aufdeckergeschichten. Da ist niemand. Seit den Jim Foley und den Steve Sotloff geköpft haben, ist keiner von den Kollegen mehr reingegangen. Weil es einfach, ich bin in jeden Krieg gegangen, ich bin selbst in Bagdad in den Entführungswellen, ich war in Kabul nur vor wenigen Jahren. Ist mir egal. Und mit mir viele andere Kollegen, die wesentlich routinierter sind als ich. Da gehe ich nicht mehr rein. Da geht momentan niemand rein. Da ist deshalb keine Intelligence, es ist kein amerikanischer Geheimdienstagent, egal unter welchem Cover am Boden. Kein Brite, kein Kanadier, kein niemand. Wir wissen nicht, wer für das sind. Das ist die einfache Geschichte. Ich weiß nicht, sie weiß nicht und es weiß auch nicht, das Pentagon.
Danke. Hier war eine Wortmeldung, bitte.
Ja, grüß Gott. Erst einmal danke für Ihren Vortrag. Ich habe einiges mitnehmen können. Allerdings muss ich in einem Punkt höflich widersprechen. Und zwar, wenn Sie sagen, dass der Islam nur zu einem kleinen Teil ein Problem davon ist. Und Ihre Analyse, wenn Sie sagen, ist etwa, wenn Sie Mädchen oder Jungen einsam fühlen, dass sie sich eben einer Mördertruppe anschließen. Ja, ich meine, natürlich sind Menschen, die dem IS beitreten, wahrscheinlich nicht ganz so emotional stabil, um es höflich zu sagen. Allerdings ist das Problem, dass der Islam schon solchen Menschen eine Rechtfertigung gibt, um ihre Aggression auszuleben. Wie gingen wir in unserem Breitengrad damit um? Wir sagen, das ist nicht okay, wenn man andere Menschen wegen einer Religion zum Beispiel umbringt, wie auch immer. Dort wird es gerechtfertigt, eben durch die Glaubenstexte.
Es gibt aber ist doch ein Faktum, dass 97% aller Muslime auf der Welt sagen, das, was die sagen, ist nicht islamisch. Das muss ich heute als Christin auch akzeptieren. Und es wurden auch im Namen des Christentums, ich weiß, das ist lang her. Ich sag's nur, dass Religionen missbraucht werden, entstellt werden, um Gewalt zu verüben, das ist jetzt keine Erfindung vom IS. Was ich damit sagen wollte, wenn ich das ganz kurz noch dazu, ich würde es auch nicht verteidigen, ich kann mir auch vorstellen, dass man so empfindet wie Sie. Ich habe nur das Gefühl, also ein Zitat habe ich da drinnen, da sagt einer, es haben definitiv von den IS-Jungs eher mehr Horrorfilme gesehen als Koransuren gelesen. Es ist eine sehr oberflächliche Beschäftigung mit dem Islam und der wird eher als Code verwendet und nicht als Religion. Anders als bei der Al-Qaida übrigens.
Also ja. Da muss ich eben leider wieder widersprechen. Es ist schade, dass eben viele IS-Kämpfer auf den Koran und auf die Gesetze, auf die Hadithe, die Sie schon erwähnt haben, beruhen. Genau. Und da sind viele Passagen sehr unmissverständlich und genau das müssen wir ehrlich sagen können, dass der Glaube ist für viele Kämpfer eben ganz zentral. Ich habe selber die Möglichkeit gehabt, einen IS-Sympathisanten aus Oberösterreich zu interviewen, der vorhatte, in den islamischen, also für den islamischen Staat zu kämpfen und übrigens auch mit dem Firas hinreisen wollte. Und ich habe ihn gefragt, was ist seine Motivation für ihn oder für andere Kämpfer? Und er hat mir eben zwei Gründe genannt. Das erste ist eben der Glaube. Und das unterschätzen wir ganz stark. Er sagt, die Menschen reisen dort hin, um zu sterben und nicht um zu leben. Sie sind ganz stark dafür überzeugt, einen göttlichen Auftrag zu erfüllen, der sie eben auch durch die Gesetze oder durch die Texte rechtfertigen lässt. Und der zweite Grund ist eben auch, wo er sagt, es ist der Hass auf den Westen. Aus seiner Sicht sind eben Demokratie, Menschenrechte und so weiter stehen im Widerspruch zum Islam und deswegen wünschen sich eben viele für den islamischen Staat zu kämpfen. Und dahingehend wünsche ich mir dann, dass wir auch ein bisschen ehrlich sind und auch sowas sagen können, dass eben die IS-Truppe sich auch zum Großteil an das Leben von Mohammed selber haltet. Also in der offiziellen Mohammed-Biografie stehen ja sehr fürchterliche Dinge, die er und seine Gefolgschaft macht.
Ah, die kenne ich nicht. Was ist die offizielle Mohammed-Biografie?
Ich habe jetzt den Autor nicht im Kopf, ich bin nicht so gut, mal arabische Namen zu merken.
Weil es gibt, meines Wissens gibt, ja, das ist aber kein offizielle, das also ist ein Pamphlet, also, das von vielen. Okay. Okay.
Also es gibt, also das, die natürlich erste Mohammed-Biografie ist im 9. Jahrhundert entstanden und man muss nur schauen, bestes Beispiel ist, ich kann viele Beispiele nennen, Beispiel der jüdische Stamm Banu Quraisha, die sind, nachdem sie sich schon ergeben haben in Medina, von Mohammed und seiner Gefolgschaft, die Männer sind geköpft worden und die Frauen und Mädchen versklavt worden. Und über sowas sollte man zumindest ehrlich diskutieren können.
Das sollte man auch, finde ich. Ja. Ist ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist nur so, dass ich habe das Gefühl bekommen, mit denen, die ich geredet habe, mit den Experten, der Islam unterscheidet sich ein bisschen vom Christentum. Und Entschuldigung, ich meine jetzt nicht von der Religion her, sondern auf der Metaebene, wie man damit tut. Also sagen wir mal, lass mal Christentum beiseite, bleiben wir mal nur beim Katholizismus. Da gibt's einen Papst, ja, und der sagt, ex cathedra, so ist und so ist nicht. Ja? Ob man das jetzt gefällt oder nicht, ist wieder eine andere Geschichte, aber es gibt. Ja, das ist wiederum die Entscheidung des Einzelgläubigen. Aber rein aus der Glaubensphilosophie heraus, des römischen katholischen Zismus, gibt es jemanden, der das letzte Wort hat. Das gibt es eben im Islam nicht. Okay, nur wenn Sie mich ganz kurz ausreden lassen. Es gibt jetzt sehr viele Interpretationen im Islam, wie man gerade mit solchen schwierigen Texten umgeht. Wir haben mal, wenn man sich das Alte Testament anschaut, alles eine oder andere Schwierige drinnen. Bei uns funktioniert es mittlerweile. Warum? Weil wir erklärt haben, zwischen Text und Anpassung zu unterscheiden. Das ist ein Prozess, der im Islam, ich habe jetzt gerade geschaut bei meinen Dingen, wo ich das politische Islam einblenden. Das ist ein Prozess, der im Islam nur läuft. Und das große Problem im Islam, der Islam als solcher, den gibt es ja schon mal gar nicht, bleiben wir mal beim sunnitischen Islam, ist, dass es eben keinen Kalifen gibt. Das, was der glaubt, dass er Kalif ist, kein Muslim akzeptiert den als Kalifen. Jetzt aus folgendem Grund, also selbst Radikale, also Extremisten, akzeptieren sie nicht, weil das wesentliche Merkmal aus Sicht dieser gläubigen Muslime ist, dass ein Muslim keinen anderen Muslim umbringt und das tut der IS nicht. Aber es gibt ihn nicht. Das Al-Hazar in Kairo ist eine Hilfskonstrukt und da werden sie wahnsinnig viele Muslime finden, die sagen, eigentlich kann nur der Kalif das letzte Wort haben. Gott hat kein Wort. Das ist ja ein wesentliches Merkmal im Islam, ist ja, dass der Gott nicht als Person und auch nicht sprechend sich dargestellt wird. Hätten wir, und das wäre momentan wahnsinnig wichtig, weil dann würden wir uns als Christen viel leichter tun zu sagen, wie bewerten wir denn das jetzt? Also der Adnan Aslan, der Islamwissenschaftler in Wien, ist tendenziell ihrer Meinung. Der sagt, er hat sich das genau angeschaut. Er glaubt, dass die Texte, die der IS verwendet, tatsächlich originalgetreu sind, nur sie gewichten es falsch. Da kann man jetzt sagen, wie meinen sie das? Ich habe wiederum andere Imame getroffen, Religionswissenschaftler aus Deutschland, der Benjamin Said, der eines der besten Bücher über den IS geschrieben hat, der das anders sieht. Der sagt das gerade Gegenteil. Da halte ich mich als Christin draus. Wie das wirklich ist, mögen bitte die Muslime für sich entscheiden. Was ich aber weiß, und da nehme ich mal das King's College in London zum Vorbild und Olivier Rohr, der als der Spitzengelehrte zum Thema politischen Islam europaweit gilt, sie sagen, hier wird Teile einer Religion herausgepickt, das wird neu zusammengesetzt und wird entstellt als quasi Sektenkultur dargestellt. Das ist meine Meinung und ich glaube, dass daneben irrsinnig für andere bitte unbedingt existieren sollten.
Bitte. Also ich denke, man muss da ein bisschen einen Schritt zurückgehen, um das klarer zu sehen alles. Die Tafel, die man vorher gesehen hat, das große Gebiet, das der IS unter seine Kontrolle hat, täuscht. 80% von dem Gebiet in Syrien ist Wüste. Da genau. Ist gar nichts. Ihr Machtzentrum konzentriert sich um den Euphrat, also ums Wasser. und um Schlüsselstädte, wo eben die Erdöl- und Gasraffinerien sind. Der IS baut eine riesen Drohkulisse auf. Im eigenen Territorium, um die Menschen zu knechten und natürlich Richtung Westen, um ein Signal zu zeichnen, watch out, wir sind da und bedrohen euch. Was der IS macht, ist, er lebt nach dem Vorbild Mohammed, der nach seiner friedlichen theologischen Zeit in Mekka, nach den schönen Suren, die da offenbart sind, die genau, durchaus humanistisch sind, die man auch als Christ teilen kann, nachher in Medina als Staatschef sich auf Raubzüge, Plünderungen, Vergewaltigungen, Versklavung von Mädchen und Frauen eigentlich sein Regime aufgebaut hat. Und genau das macht der IS auch. Er lebt das, was im Koran steht. Und es steht im Koran drin, du sollst die Ungläubigen da, wo du sie findest, töten. Das ist nicht zu beschönigen. Man kann den Koran so lesen, dass es eine friedliche Weltreligion ist. Man kann aber auch daraus eine wunderbare Legitimation für Gewalt herauslesen.
Ist es nicht bei jeder Religion?
Ich denke, ja genau. Jeder Mensch schafft sich den Gott, den er hat. Also mein Gott ist nicht rachsüchtig, wenn ich aber aufgrund meiner Erziehung oder meiner Familienumfeld eben diese Tendenzen habe, kann ich mir das wunderbar aus dem Koran rauslesen, wortwörtlich und das auch rechtfertigt. Das ist die Gefahr. Das Problem, warum der IS so mächtig ist, ist nicht einmal das Thema Islam vordergründig, das täuscht. Über der Hälfte der Kämpfer, die dort beteiligt sind, sind kriminell motiviert. Es sind enttäuschte, frustrierte Kämpfer aus Saddams Armee. Es sind traumatisierte Menschen, die je nach Alter bereits den Iran-Irak-Krieg erlebt haben, die zwei Golfkriege, die total verroht sind, entwurzelt sind, teilweise Analphabet sind, keine Perspektive haben und mit dem islamischen Staat dann natürlich ein Fundament bekommen, Arbeit bekommen, $500 im Monat, ist lukrativ. Ich darf auf einmal plündern, das Haus meines Nachbarns besetzen, seine Frauen und Töchter vergewaltigen. Das ist ein Argument. Das ist nicht unbedingt religiös motiviert, sondern einfach schlicht und einfach kriminell. Das nächste ist, dass warum der islamische Staat noch fortbesteht bei angeblich nur 35.000 Kämpfern ist, dass es ein Stellvertreterkrieg. Da geht es gar nicht um den Islam, da geht es um machtpolitische, geopolitische Interessen. Der Saudi-Arabien und die Golfstaaten finanzieren den IS, liefern Waffen dorthin, die wir Deutschland, Österreich wiederum nach Saudi-Arabien geliefert haben. Katar hat die größten Erdgasreserven in der Umgebung. Die wollen eine Pipeline durch Syrien legen. Das wollte Assad nicht. Wer wollte es erst recht nicht? Putin. Ja. Also das muss man das große Ganze sehen. Wir sind natürlich geblendet und haben Angst vor dem Islam, aber im Grunde geht es um ganz was anderes. Und deswegen wird er nicht schwächer und wird er nicht ernsthaft bekämpft, außer, ich muss es leider sagen, vom Diktator Putin, weil einfach alle im Hintergrund ganz andere Interessen haben. Das ist das Traurige, einfach auf den Rücken der Zivilbevölkerung.
Danke.
Ich wollte zum Herrn Replik sagen, ich glaube, es hat keinen Sinn, dass man jetzt den IS praktisch in einer Linie sieht, bis zu Zeiten Mohammeds im 7. Jahrhundert. Aber ich glaube, man kann einigermaßen ableiten, also den, wenn man jetzt für Ezdek zurückgeht, den islamischen Staat von der Al-Qaida. Al-Qaida wieder als Extremform von der Muslimbrüderschaft. Und so wie eben die Hamas, glaube ich, ein Teil von dem, aus der Muslimbruderschaft hervorgegangen ist und so weiter. Und die wiederum ist entstanden zu Beginn vom 20. Jahrhundert unter Arbeit von dem Suezkanal tätig waren angeblich und aus einem Gefühl der Erniedrigung war der Höhepunkt von der Kolonisation mehr oder weniger und so weiter. Und oder insofern glaube ich keinen Sinn, bei dem Bereich Syrien, Irak, haben wir doch 1200, 1300 Jahren eine relativ große Anzahl Christen, wenn vielleicht nicht gleichberechtigt, aber doch existieren können. In umgekehrter Hinsicht war das in Europa vielleicht nicht einmal so leicht möglich, über Jahrhunderte hinweg. Aber man sagt, das ist lang her und so weiter und so weiter. Aber jedenfalls eine Kontinuität herstellen, von Zeiten Mohammeds bis zum heutigen IS, das funktioniert nicht.
Danke. Wollten Sie da noch etwas sagen?
Und zwar auch zum Thema, wie viel Islam steckt im IS, hätte ich auch noch die Anmerkung gemacht, dass, also Abu Bakr al-Baghdadi nennt sich selber Abu Bakr. Also schon mal der erste Hinweis, dass es religiös bedingt ist. Und das zweite, er sieht sich selber als der Nachfolger Mohammeds, was eigentlich auch sehr eine starke Aussage ist, weil man bedenkt, dass es nicht so sehr an Religiosität angelehnt ist. Und das Zweite, was ich sagen wollte, war jetzt speziell bezogen auf den IS und Al-Qaida und wie viel Al-Qaida steckt im IS. Ich glaube, man darf nicht vergessen, zum Beispiel, was Sie vorher erwähnt haben von Al-Suri, was er geschrieben hat im Jahr 2005, ist ja schon zur Anwendung gekommen unter Al-Qaida. Mohammed Merah, Schweden 2010, es ist in Europa schon gewesen. Und ich glaube, man vergisst immer sehr viel, dass Europa vor dem IS schon ein Problem gehabt hat mit Terrorismus. Und dass dieser Terrorismus in Europa sich entwickelt hat, nicht nur unter Jugendlichen, die unter 20 waren, sondern es war ein Problem, das wir in Europa haben, und zwar das, dass wir den Islam nicht kritisieren können. Alexander Fleming lebt bis heute unter Polizeischutz. Die Hirsi Ali ist noch Amerika, glaube ich, ausgewandert oder Kanada. Und das ist ein Riesenproblem, dass Leute, die, oder was wir erlebt haben 2014, also 2015, jetzt im Jänner, wo die Karikaturen von Charlie Hebdo abgedruckt worden sind, was eigentlich eine moderne Demokratie mit Meinungsfreiheit aushalten sollte, wo dann das so geändert hat in einem terroristischen Anschlag. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, der IS ist die neue Form von Al-Qaida in einer erschreckenden neuen Form, die was Rationalität auf der einen Seite hat, für ihn rational, für uns unrational, aber die schon in einer Form vielleicht da war oder da ist und sicher nicht entstanden ist, weil wir hier in Europa also nicht integrieren können oder bestimmte Länder Probleme mit der Integration haben. Haben wir, keine Frage, aber ich glaube, man darf nicht vergessen, wie viel Religion im IS drinnen steht und wo auch wirklich das Problem ist.
Sie missverstehen mich, glaube ich. Ich habe kein Buch über den Terrorismus geschrieben oder über den Islam. Ich habe mir einfach nur ganz naiv gefragt, wie gibt es das, dass Jugendliche, auch vor allem sehr viele nicht-muslime Jugendliche, warten Sie mal. Ja, aber warum viele davon sind ja wegen dem IS übergetreten. Das hat ja eine. Darf ich nur kurz ausreden? Ginge das? Sie haben sie jetzt auch ausreden. Nein, ich habe nur gemeint, es gibt also die österreichischen Konvertiten, die in den IS gegangen sind, sind kurz vorher, 6 Wochen vorher, schon mit dem Plan konvertiert, um in den IS zu gehen. Ich habe mich einfach gefragt, warum interessiert es junge Menschen, die alles haben könnten. Und ich habe mich dazu mit Jugendlichen getroffen, deren Freunde in den IS gegangen sind, mit Müttern, mit Vätern, mit Jugendlichen, die zurückgekommen sind und mit Experten. Da gibt's, ich habe zuerst das King's College erwähnt. Das ist deshalb so spannend für mich, weil die sind seit ungefähr 2 Jahren mit 87 Kämpfern, teilweise aus europäischen Kämpfern, im IS täglich im Twitter-Kontakt. Und die wissen auch, die Kämpfer, dass das Wissenschaftler sind. Also die haben sich ja angefreundet. Also für mich sind Peter Neumann, kann ich wahnsinnig empfehlen, der Professor vom King's College, der Deutscher, hat jetzt gerade ein Buch geschrieben, das ganz ähnlich, ich glaube, der neue Terror durch die IS, war ganz ähnlich geschrieben wie meins. Und der beschreibt ein bisschen, was er von denen erfahren hat. Mir ist es ganz wichtig gewesen, in dem Buch nicht die Expertenrolle einzunehmen. Ich bin kein Muslimin. Ich höre, egal mit welchem Muslimen ich rede, jeder erklärt noch was anderes. Und ich kenne diese Suren im Koran. Jene Religionswissenschaftler, denen ich vertraue, sagen mir, man muss unterscheiden zwischen der Interpretation und dem Wort. Und das ist ganz wichtig im Islam, wichtiger als bei uns. Viele tun das nicht und dann kommt sowas raus. Was Sie gesagt haben, da würde ich noch irrsinnig gern was dazu sagen. Das ist ein ganz, ich glaube, das hat ein bisschen auch was mit meiner Replik hier zu tun. Was ich das Gefühl habe, also ich habe ja zuvor ein Buch über die Muslimbruderschaft da geschrieben und auch ein Buch, drittes, über diesen Islamismus nach den arabischen Revolutionen. Ich habe immer so das Gefühl, gerade, was Sie aus dieser Zeit, Mohammeds Zeit in die Medina beschreiben. Der Islam ist in seiner Grund, ich würde es jetzt nicht ganz so formulieren wie Sie vielleicht, aber ich kenne mich da wirklich nicht so gut aus wie Sie offensichtlich, aber in seiner Grund Selbstverständnis ist der Islam sehr politisch gewesen in seiner Gründung. Der Mohammed hat, also der Islam, und ist auch eine Machtpolitik gewesen. Und zwar ging es darum, die sehr zersplitterten Stämme in der saudischen Halbinsel einmal politisch zu vereinen. Drum auch diese, gerade im Frühislam, die Abkehr von allen möglichen Schreinen und Heiligtümern, die jetzt ja so, das hatte ja damals den Grund, dass man nicht wollte, dass rund um einen Heiligen schon wieder eine neue Clan entsteht mit seinem eigenen. Drum auch dieses Tawhid, dieses, wie man sieht auf diesen ganzen Fotos, ein Gott, heißt eigentlich, wir sind alles eins. Das zu vergleichen mit dem Christentum ist wahnsinnig schwierig, weil es eine ganz andere Geschichte ist. Ja? Und, die schwierigen Passagen im Islam, die das nahelegen, also mir hat das der Adnan Aslan ganz genau erklärt, wie das geht, was Sie mir gerade erklären. Der unterrichtet ist in Wien, hat aber gesagt, sie werden genauso viel, also gerade das Hadith mit dem Dabiq, gibt es 7 weitere Hadithe, die sind gleichwertig in der Religionsstärke, die andere Szenarien beschreiben, wie die Welt untergeht. Im unter Anführungszeichen normalen islamischen Glaubensdiskurs gibt es die sogenannte Shura und auch den Diskurs, da reden dann 7 Gelehrte, machen eine Fatwa und sagen, wir glauben aus dem und dem Grund, es ist so. Eine andere Rechtsschule meint was anderes. Das ist, Islam ist quasi, so wie ich verstehe, ein ständiges Beschäftigen damit. Aber die Muslime, die ich hier kenne und die ich kennengelernt habe auch vor Ort, sagen mir alle, das, was die tun, ist eine Entstellung unserer Religion. Was ich höre von den Experten, die sich mit den Jugendlichen auseinandersetzen, ist, dass sie eine nur sehr, sehr oberflächliche Kenntnis der Religion haben und in den Deradikalisierungskampagnen am allereffizientesten ist, wenn die mit dem richtigen Imam sprechen. Da geht es meistens irrsinnig schnell. Vor allem im Gefängnis hat man da einige sehr positive Erfahrungen gemacht. Aber was Sie noch gesagt haben über die Großmachtpolitik, da ist die Codes und das ganze, die Inszenierung des IS als den wahren islamischen Staat ist hauchdünn. Darunter findet man die Armee Saddam Husseins. Und mir hat eine Frau erzählt, die lebt in Mosul, also Nitin, erst vor ein paar Tagen über WhatsApp, das war für sie total komisch, wie der IS gekommen ist, weil sie ist als Sunnitin, hat sich von den Schiiten im Irak wahnsinnig bedroht gefühlt und da ist er irrsinnig viele Übergriffe gegeben. Und wie der IS gekommen ist, vor allem mit den vielen Kämpfern von Saddam Hussein, hat sie am Anfang geglaubt, es sind jetzt quasi, wir errichten da wieder einen sunnitischen Staat. Und diese ganzen Irren, die sie bis jetzt beschrieben, die schon ganz, gerade die Europäer, meistens auf Drogen, ganz komisch drauf, waren hier eigentlich, was wollen denn die Vögel? Und plötzlich ist eine Diplom-Ingenieurin für Maschinenbau, die ihr Leben lang nie einen Hijab getragen hat, gezwungen worden, einen Hijab zu tragen und lebt jetzt unter dem System und ist verzweifelt. Und sie hat mir gesagt, aber was, ich habe eigentlich auch Angst, wenn die Schiiten, weil das, was die Kurden im Syrien dann die schiitischen Milizen im Irak, den IS tatsächlich bekämpfen. Was in Tikrit passiert ist, nachdem die Schiiten die Stadt befreit haben von dem IS, ist mindestens so schlimm gewesen, wie das, was unter dem IS passiert ist. Und ich sitze da in Mosul mit meinem komischen Hijab und weiß nicht mehr weiter. Um die Leute geht's mir. Nicht um irgendwie den Versuch, irgendjemandem zu erklären, wie der Islam wirklich geht. Ich weiß von Psychiatern, von der Frau Dr. Wörgötter, die als Forensikerin eine hoch angesehene Frau, alle österreichischen Dschihadisten untersucht haben, dass der Grad von jenen, die ausreist, ich sage es jetzt einfach einmal von Persönlichkeitsstörungen, überdurchschnittlich hoch ist. Ich weiß von den Menschen in Syrien, dass irgendwelche Jugendlichen, bei denen, um die sich bei uns keiner kümmert, die auf die wahnsinnige Idee kommen, dorthin fahren, dort Unglaubliches anrichten, Schreckliches anrichten. Und worum es mir geht, ist zu verstehen, warum geht es und was kann man dagegen tun. Ich traue es mir nicht zu, im Gegensatz offensichtlich zu Ihnen, eine endgültige Entscheidung zu treffen, wie der Islam wirklich funktioniert. Ich weiß nur, dass das, was diese Menschen in diesem Gebiet tun, zu den fürchterlichsten Menschenrechtsverbrechen zählt, die wir seit langem erlebt haben. Und ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass das aufhört.
gibt hier bitte noch eine letzte Wortmeldung.
Ja, Petra, also ich fühle mich ja phasenweise schon ganz schön ohnmächtiger, wenn man so ein bisschen da reinschaut. Es scheint ein extrem komplexes Thema zu sein. Und was kann man dagegen tun? Das ist, welche Lösungen werden jetzt einmal...
Also was mich am meisten fasziniert hat zum Thema, was kann man dagegen tun, war ein Projekt in der dänischen Stadt Aarhus. Ich habe jetzt erst schon gesprochen, wir haben es beim IS immer mit so Clustern zu tun. Also um eine Moschee, um einen Prediger herum, um einen Sportverein herum. Da gibt's diese ideologischen Samen, die gesetzt werden oder die Lies, und dann plötzlich geht da eine ganze Gruppe. Es gehen meistens immer nicht nur einer, sondern gleich ein ganzer Freundeskreis. In Aarhus ist das passiert und die Polizei in Aarhus hat festgestellt, die waren alle bei derselben Moschee beten. So was hat's bei uns auch gegeben. Wir haben das gehabt in der Venedigau in Wien, da sind alle in einer Großaktion ziemlich genau vor einem Jahr verhaftet worden, die sind alle noch im Gefängnis. Von diesen 27 Ausgereisten sind 23 schon wieder zurück in Aarhus. Die Polizei in Aarhus hat Folgendes gemacht. Sie haben den Hassprediger, das war einer, ich habe auch mit dem geredet, der hat alle Tatbestände des Islamisten erfüllt, eingeladen ins Polizeipräsidium, haben ihm vorgeschlagen, wissen Sie was, wir machen gemeinsame Sache. Wir machen ein Mentoring-Programm. Es ist keiner von den Syrien Ausreisenden angeklagt worden oder in Haft gekommen, sondern es hat einen Mentor gegeben, oder Frauen waren da nicht dabei, nur Männer, wie zum Beispiel einen jungen Juristen, der Jus studiert hat und halt Scheidungsanwalt war aus irgendeinem Grund. Ja, der hat sie einen von denen geschnappt und hat geschaut, dass die zurückkommen in die Gesellschaft. Der Polizeipräsident, der ist jetzt gerade pensioniert seit einem Monat, sagt, nicht, brauchen Sie nicht glauben, dass ich das aus, ich bin nicht die Mutter Teresa von Aarhus. Aber das Wichtigste für uns ist, dass die nicht wie freie Radikale durch die Gesellschaft schweben und irgendwie denen Fahrt ist daheim und die nur auf blöde Ideen kommen und noch mehr anstellen. Das Faszinierende dran war aber, mit einem Schlag, kaum hat es das Projekt gegeben, hat die Radikalisierung in Aarhus aufgehört. In allen anderen Bereichen, Dänemark, ist es weitergegangen. Nur da war es Schluss, weil plötzlich, von dem habe ich zuerst gesprochen, plötzlich waren Karriereperspektiven da. Und plötzlich haben die Leute das Gefühl gehabt, aha, es gibt also irgendwie einen anderen Weg. Und ich meine, der kann mich angelogen haben auch, aber ich habe ja sehr viel Erfahrung. Ich habe beispielsweise Reportagen in Selbstmordattentäter-Camps in Gaza gemacht und auch mit dem Hamas-Chef schon gesprochen und alles. Ich habe ziemlich viel Erfahrung, wie man tut mit Terroristen im Interview oder die denen nahestehen. Das Schlimmste ist, man gibt ihnen Zeit, sich darauf vorzubereiten, weil dann wird man zugedröhnt mit Propaganda. Ich habe mir angewundert, einfach hinzugehen und zu sagen, grüß Gott, da bin ich, weil in dem Moment sind sie meistens sehr, sehr ehrlich und es kommt nicht so viel Ideologie. Also ich bin zu dem Herrn Saadi hingegangen, diesem Hassprediger, und hat gesagt, Sie kommen jetzt gerade aus Österreich und ich würde jetzt gerne wissen, wie das mit Ihrer Moschee ist. Und Sie wollen mir doch nicht erklären, dass das nicht wahr ist, dass Sie die Leute angestachelt haben, dass Sie in den IS gehen. Und der sagt, ja, und das ist schon passiert, aber er ist wieder unsicher und er glaubt, das war jetzt ein Missverständnis, was er halt so sagt. Und sagt, aber wissen Sie, was der tollste Moment in meinem Leben war? Wie mich der Polizeipräsident von Aarhus anruft. Jetzt bin ich schon so lange in Dänemark und die haben mich behandelt wie den letzten Dreck. Und jetzt hat Polio gehabt in seiner Jugend, er war schwer beeinträchtigt körperlich, es entschuldigt gar nichts und schon gar nicht seine Ideologie, aber es erklärt für mich sehr viel das Gefühl, mit dem er erzählt hat, wie das für ihn war, plötzlich eine Rolle zu spielen im Staat Dänemark. Jetzt kann man das für heillos sozialromantisch nennen oder sonst was. Faktum ist auf jeden Fall, dass der Osama, nicht der Osama Bin Laden, sondern in dem Fall der Obama Barack, ist ein anderer, ihn eingeladen hat ins Weiße Haus und dass das Modell in Aarhus jetzt das Blueprint ist für die Deradikalisierungskampagnen in den USA und dass es Ende November in Aarhus eine Weltkonferenz zum Kampf gegen die Deradikalisierung gibt. Also das bin nicht nur ich, der das Gefühl hat, hey, da haben wir einen Weg gefunden, sondern das schaut so aus, als wären da alle sehr begeistert davon, auch das österreichische Justizministerium. Also so ist es dann auch wieder nicht. Nur ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach versucht, immer nur miteinander im Gespräch zu bleiben und nicht übereinander, sondern miteinander zu reden.
Das ist jetzt eine sehr, sehr schöne Brücke, weil die letzte Frage und die Beschreibung dieses Projekts in Dänemark bringt mich zum Buch, weil diese Situation und dieses Projekt und dieses Ansinnen einer positiven Möglichkeit, positive Dinge zu leisten, im Buch beschrieben sind in Aarhus. Und ich möchte Sie alle sehr, sehr herzlich einladen, dieses Buch auch zu erwerben. Es gibt hinten einen Büchertisch. Bedanke mich bei Ihnen, bei der Journalistin und Autorin, sehr, sehr herzlich, dass Sie uns die Möglichkeit geben, einen Einblick in die Situation zu erlangen. Und es ist vorhin von Ihnen das Statement gekommen, Sie haben das jetzt nicht als Islamwissenschaftlerin geschrieben, als Religionswissenschaftlerin, Sie haben es als Journalistin geschrieben. Und das spürt man, wenn man dieses Buch liest. Und es ist ein exzellentes Buch und ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich.
Ich sage herzlichen Dank für die spannende, wirklich bereichende Diskussion. Danke.
Möchte noch ganz kurz auf die nächsten Veranstaltungen hinweisen. Donnerstag, 15. Oktober, 12.30 Uhr, zu Mittag bei Kepler. Woran arbeiten Sie gerade, Herr Rektor? Meinhard Lukas, Rektor der Johannes Kepler Universität Linz, ist hier. Und Montag, 19. Oktober, 19.30 Uhr, die Kunst der Freiheit in Zeiten zunehmender Unfreiheit, zu Gast Alexander van der Bellen. Wenn Sie Interesse haben, hinten gibt es ein Buch zum Eintragen. Sie sind immer herzlich willkommen. Danke sehr. Danke.